Puzzle-Podcast Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hasselhörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur 5. Folge Mind Over Matter mit dem lieben Hendrik. Hendrik hat mich geprägt seit meinem 14. Lebensjahr. Er berichtet in der Folge, wie er sein Business Mind Over Matter gestartet hat, wie er mit seinem Leben umgeht, vor allem im Bewusstsein mit Körper und Geist. Er berichtet, wie er sich aufgrund von verschiedenen Situationen und Geschehnissen innerlich verändert hat und jetzt das Leben viel dankbarer, bewusster und offener wahrnimmt. Es ist eine sehr spannende und tiefgründige Folge geworden. Lasst mir wie immer gerne Feedback da und schreibt mir. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Highly professional hier. Okay, also ganz am Anfang würde ich einfach gerne mit deiner Story mal anfangen. Wie kam es denn zu Mind Over Matter? Überhaupt erstmal zu dem Namen und zu deiner Marke und dass du dir das so aufgebaut hast in jungen Jahren. Ich glaube mit 17, oder?
Ja, das war während der Schulzeit mit 18. Und ich habe halt die ganzen Jahre davor gemerkt, während ich gearbeitet habe, dass der Körper irgendwann so im Arsch ist, dass nur noch der Kopf dich irgendwie weitermachen lässt. Und das war der Anfangsgedanke, wo ich mir gedacht habe, ey, mein Kopf ist so stark, obwohl mein Körper schon so müde ist. Und dann kam diese schöne Wortkombination Mind Over Matter quasi so zustande. Ne? Einfach nur durch diese ganzen Jahre Arbeit quasi davor. Und dann habe ich gemerkt, hey Mann, das ist jetzt einfach was, womit du vielleicht anderen auch noch ein bisschen was geben kannst, indem du einfach diese Textilien verkaufst, wo vielleicht dein ganzes Herz drin steckt. Und das war der passende Name dann für mich. Ne? Die ganze Story beginnt eigentlich damit, dass vertraurig, dass sich meine Eltern getrennt haben und dadurch ich ja voll diese Motivation bekommen habe von meiner Mutter, die halt total viel gearbeitet hat, um uns irgendwie durchzukriegen. Die hat 4 Jobs gearbeitet, man ist vor mir aus dem Haus gegangen, um zur Arbeit zu gehen, ist nach mir nach Hause gekommen und man hat irgendwie halt versucht, durch Blutspenden und so weiter irgendwie den Kühlschrank vollzukriegen. Das hat mich so inspiriert, einfach unterbewusst. Ich habe das damals natürlich nicht mitbekommen, aber dass ich halt mit 13 dann angefangen habe, irgendwie dann Zeitungen zu verteilen, wie man das halt macht. Mit 14 dann eine Fußballmannschaft trainiert, mit 15 dann die im Restaurant gearbeitet. Da meinen ersten Tellerwäscherjob gehabt quasi. Und dann hatte ich irgendwie so einen Breakdown mit 15, 16, 17. Ich habe damals Fußball-Bundesliga gespielt, habe mein Abitur gemacht, habe noch 6-mal die Woche Sport gemacht, eben Fitnessstudio. Und dann, du kennst das, man, irgendwie bist du in deinem Trott drin und du machst halt einfach weiter und weiter und weiter. Da war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ey, man, Mind over Matter, ne? Aber das hat sich dann erst Jahre später manifestiert. Und durch diesen Zusammenbruch habe ich gemerkt, man, dass ich irgendwas anders machen muss. Also ich war so traurig in dem Moment, weil damals ist einfach was mit einer Freundin damals passiert und das konnte ich einfach nicht so wegstecken. Wenn dann einmal die Fassade gebröckelt ist, dann kommt dann diese ganze Wucht auf einmal durch, weißt du? Alles, was du damals so unterdrückt hast, so durch deinen Tagesablauf und durch alles, was du dir einfach zugemutet hast und wie du das alles mit dem Sport weggedrückt hast und so weiter, das kommt dann alles auf einmal. Und dann hatte ich echt eine Zeit, wo ich 8 Wochen lang nur zu Hause im Dunkeln saß und nicht mehr rausgehen wollte und niemanden sehen wollte, nicht zur Schule gegangen bin, blablabla. Und das war so eine Zeit, wo mir das Bodybuilding extrem geholfen hat, wieder da rauszukommen. Ne? Ich habe dann aufgehört, Fußball zu spielen, gegen den Willen von meinem Dad quasi, der dann echt traurig war, weil ich war dann tatsächlich auch halt ganz gut. Ne? Aber ich habe halt gemerkt, ey Mann, ob ich jetzt irgendwann irgendeine Liga spiele und damit mein Geld verdiene, aber mir macht einfach keinen Bock irgendwie. Ne? Und dann mich dagegen gestellt und halt mit dem Trainieren angefangen, was mein Dad dann überhaupt nicht gemocht hat. Und aber das hat mir irgendwie wieder so Frieden gegeben, weißt du?
Ja, das ich hat muss mir so lachen, ja, weil es Kraft. So eine ähnliche Story. Mein Vater war damals auch absolut dagegen, dass ich mit Bodybuilding und Kraftsport anfange. Ich habe nämlich auch vorher Fußball gespielt. Und mich hat das immer so angepisst, weil ich wollte immer so 100% geben und war schon früh um 6 joggen und alle anderen waren nur am Bier saufen. Und dieses, ja, es war immer schwierig und er war komplett dagegen und deswegen musste es... Ähnlich, ja.
Ich denke, das ist als Frau auch total schwierig, weil der Vater vielleicht das überhaupt gar nicht ästhetisch findet und gar nicht seine Tochter da irgendwie sieht drin, gell?
Ja, Obwohl es ja noch so viel, ja, du weißt es ja, mit Natural Bodybuilding ist ja was ganz anderes, als wenn du, ja, es ist ja eine ganz große Ästhetik und auch eine ganz große Willensstärke, die man sich selbst aneignet. Und ja, damit habe ich auf jeden Fall mehr meine Ambition gefunden als im Fußballspielen. Aber so am Anfang deine Eltern davon zu überzeugen, auch mit dem Essen, das war am Anfang großer Trouble, weil ich habe es auch leicht übertrieben. Ich weiß ja, du auch, ne? Du musstest du hast ja in der Schule auch immer deine Brotbüchse und alles mitgebracht, ja, wie ich gehört habe. Ja, ist schwierig. Also du hast dann praktisch, als du in diesem Breakdown warst, angefangen mit Bodybuilding.
Genau, das war so das hat mir meinen Frieden irgendwie wieder gegeben. Jetzt war ich gerade voll perplex, weil ich wollte irgendwo einsteigen, was du noch gesagt hast. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es deine Eltern total schwierig fanden, so wie halt jeder. Weil gerade so jeder, der Bodybuilding hört in dem Moment, der denkt sich halt auch, Alter, immer nur irgendwelche Steroide und sowas, aber man versteht diesen Gesundheitsaspekt halt gar nicht dahinter, ne? Und das mit dem Fußball, was du erzählt hast, das hatte ich auch. Ich war halt nie der Talentierteste, weißt du, aber ich war immer der, der am meisten gearbeitet hat. Wir haben unsere Vorbereitungspläne wirklich und sowas bekommen, immer da laufen gehen, blablablub, um dann eben sich auf die Saison dann fit zu machen. Und ich war immer der Erste oder Zweite, obwohl ich der Jüngste aus der ganzen Mannschaft war, auch in dieser Bundesliga-Saison. Aber ich war einfach nicht so der Talentierteste und das habe ich halt mit der Arbeit kompensiert. Und dann habe ich gemerkt, ey Mann, die gehen alle saufen und ich reiß mir den Arsch auf und irgendwie bringt es mir trotzdem nicht so den Spaß, den ich mir eigentlich so erhoffe und sowas, ne? Und dann habe ich halt den Break gemacht und gemerkt, wenn ich halt ins Bodybuilding gehe oder einfach zum Kraftsport, dann kriege ich genau das wieder, was ich halt reinstecke. Und das fand ich fair. Und dann habe ich gemerkt, ey, okay, ich kann jetzt zum Sport gehen 6-mal die Woche. Ja, dann kann ich eigentlich auch noch zeittechnisch arbeiten, dann 4-mal die Woche. Eigentlich schaffe ich die Schule auch noch nebenbei. Und dann hat sich alles so aufgebaut. Und dann ist es halt irgendwann mal klatsch gegangen. Aber sowas musst du halt lernen. Und ich finde, sowas musst du auch mal durchmachen, in meinen Augen. Weil du dann immer, auch wenn du es dann nicht mehr machst, so wie ich jetzt heute vielleicht, du kannst aber trotzdem immer diesen Schalter umlegen, weißt du? Immer wenn du es gerade brauchst, diesen Drive einfach irgendwo mal durchzuballern. Du weißt jetzt, du hast jetzt 2 Tage extrem viel zu tun oder irgendeine FIBO-Messe steht jetzt gerade an und du weißt extrem wenig Schlaf und aber extrem viel Arbeit jetzt gerade. Und du steckst es einfach easy weg, weißt du? Weil du das früher schon konntest und du hast es immer in dir. Und deshalb finde ich halt wichtig, einmal über seine Grenzen so drüber zu gehen, damit man das später einfach immer abrufen kann. Egal wie dreckig halt dieser Fall anschließend ist. Das finde ich
ja, es ist immer leicht gesagt, aber wenn man es einmal hatte. Ich hatte es auch mit 16, 17, glaube die Trier, da hat mich das allgemein alles angekotzt mit diesem Gruppenzwang in der Schule, dass man sich so anpassen musste. Und ich hatte auch übelstes Breakdown. Ich saß wirklich heulend abends manchmal da, weil ich nicht wusste so, wohin mit meinem Leben. Und du musstest ja irgendwie auch Abi machen und wolltest nicht alles abbrechen. Und mich hat das alles so abgefuckt, dass man immer irgendwie mit den Strom. Und bei mir war es damals auch so, dass dann alle zu lästern und angefangen haben, als man mit dem Sport angefangen hat, so, die macht jetzt was ganz anderes. Und heute sind es die, die mich fragen per Insta, so, kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben? Es ist immer so.
Es wird immer viel geredet, weißt du, aber du musst dann einfach da drüber stehen, gerade am Anfang und wenn man jung ist und wir sind beide jetzt immer noch jung, du weißt einfach noch nicht, wohin so mit dir. Gerade so mit 16, 17, 18, Alter, was für eine chaotische Welt und jetzt noch viel mehr als früher, was für ein Lärm jetzt gerade abgeht. Du machst dein Handy auf und siehst so viele Leben, die anscheinend viel toller sind als deins und denkst, boah, wieso bin ich nicht so toll wie die? Und das kommt dann noch zusätzlich. Damals, als ich in dem Alter war, dann gab es nur noch Schüler-VZ, weißt du, so mit 14. Ja. Das war noch nicht so krank, ja. Da hat sich noch nicht jeder irgendwie mit dem Arsch in die Kamera gehalten. Aber jetzt, Mann, wie hart ist das? So, und dann halt irgendwie in dem Alter nochmal was ganz anderes machen, sich gegen die Eltern stellen und alle irgendwie, zu denen du vielleicht ein Stück weit aufblickst, die dir dann sagen, ey Mann, das ist irgendwie nicht cool, was du machst, oder in meiner Welt ist das nicht cool. Dann trotzdem den Biss zu haben, dass man seinen eigenen Weg durchzieht, da ziehe ich den Hut vor, Mann. Gerade heutzutage, finde ich. Das finde ich echt stark.
Und ich finde, das ist im Nachhinein, wenn du es geschafft hast, ich meine, in der Phase, dir ging es bestimmt auch ähnlich, habe ich mich extrem mit mir selbst beschäftigt, habe auch total viele Bücher so über Psychologie und Philosophie gelesen. Und den Philosophen ging es ja früher auch, die hatten alle so dasselbe Problem. Und dann hast du wirklich gemerkt, was so in dir drin ist, wie du wirklich tickst. Und da hat man gemerkt, so was du wirklich bist, egal was jemand anders sagt. Und seitdem habe ich einen ganz anderen Umgang mit mir selbst und habe auch ein ganz anderes Bewusstsein so im Alltag. Also wenn man einmal in diesem tiefen Loch war, was sich schrecklich anfühlt, also es war wirklich nicht schön, aber es ist so wertvoll als Erkenntnis im Nachhinein, finde ich.
Genau, und du, ich finde den Frieden, den man dann irgendwie daraus zieht, den kann man irgendwie schön in seinen Alltag mit einbringen. Du bist so extrem demütig anschließend, weil du weißt irgendwie, wie dreckig es sein kann und weißt diese schönen Momente viel mehr wertzuschätzen. Ne? Und ich denke gerade, das, was du angesprochen hast, gerade mit den Leuten, die vielleicht rausstehen, an die man sich heute noch erinnert, natürlich haben die irgendwas anderes gemacht als die Leute, an die man sich eben nicht erinnert. So die Leute, die eben nur alles sicher spielen und so weiter und halt vielleicht die sind, die mit dem Finger auf dich zeigen. Aber es ist halt so, wenn du was wirklich Außergewöhnliches erreichen willst oder für irgendwas Außergewöhnliches erinnert werden möchtest, dann musst du eben auch außergewöhnlich viel dafür tun und eben außergewöhnlich viel eben auch Kontra kriegen für das, was du tust, weil vielleicht außergewöhnlich viele Leute das nicht verstehen, was du da machst. Ne? Difficult.
Es ist wirklich. Aber ich muss sagen, du hast mich damals auch extrem inspiriert. Ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes T-Shirt gekauft habe. Ich glaube mit 15 oder so.
Ja, schon sehr früh, Mann. Ich kann mich erinnern.
Ja, das war dieses Hustle-T-Shirt. Das war noch ganz am Anfang. Du hast mich eh inspiriert mit diesem Hustle-Begriff. Du hast den damals ja auch extrem hoch und runter gefeiert.
Ja, das
stimmt. Wie kam es eigentlich dazu? Du warst so einer der Ersten, der so Hustle und 24-7. Du hast ja auch damals extrem früh immer trainiert und für mich warst du immer so der krass, ey, so cool will ich auch werden.
Ja, du musst halt verstehen, das, was die Leute dann irgendwie extrem nach außen zeigen, damit verstecken sie vielleicht eben auch viel im Innen. Und damals war der Sport halt für mich sehr viel Bekämpfung von Gefühlen, mit denen ich nicht klarkam. Deshalb bin ich morgens um 4.30 Uhr aufgestanden und zum Sport gegangen. Deshalb habe ich mir meinen Tag so krass gefüllt mit Arbeit. Deshalb habe ich so extrem versucht, mit Ach und Krach diese Firma halt nach vorne zu bringen, weil ich halt eben so viele dunkle Gefühle auch in mir hatte, die ich halt nicht fühlen wollte. Und dementsprechend ballerst du dir eben den Tag so voll und gehst vielleicht auch noch ein zweites Mal zum Sport und sowas, weil du Angst hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, weißt du? Und da bin ich einfach am glücklichsten, dass ich an den Punkt gekommen bin, dass es einmal so gekracht hat, dass ich dann so mit 21 wirklich mal angefangen habe zu reflektieren, wieso will ich überhaupt so krass hustlen? Wieso habe ich das eben so krass gemacht? Und da in der Zeit, das war sehr anstrengend, weil ich denke, das ist eine der anstrengendsten Sachen, wenn man wirklich da mal anfängt, so sich mit dem eigenen Ego zu befassen, weil sehr viel Schmerz dann eben aus der Vergangenheit noch hochkommt und so. Aber wenn du das einmal gemacht hast, dann verstehst du diese ganzen Sachen, die du früher eben so extrem zelebriert hast, so wie mit der Arbeit oder wie mit dem Sport und so weiter. Und das Hustlen war einfach nur ein Resultat aus meinen Gefühlen, die ich damals nicht fühlen wollte. Ne? Deshalb war es eben so krass. Und je größer die Gefühle sind, umso krank hast du gehasselt.
Ja, es ist so ein endloser Kreislauf. Wie kam es zu dem Krach, dass du dann mit 21 plötzlich gemerkt hast, jetzt muss ich irgendwie was ändern?
Das war als, ich glaube, das war ziemlich genau, als das Restaurant, was ich damals hatte, so in die Brüche gegangen ist. Weil das war, das lag grundsätzlich daran, dass ich einfach nicht so eine gute Führungsperson damals war. Ich hatte da extreme Ego-Probleme damals, weil ich eben dachte, ey Mann, so krass Firma aufgebaut, so viel 1.000 Umsatz und voll coolen Kunden und voll lebe meinen Traum und da Auto hier, coole Wohnung und jetzt auch noch ein Restaurant. Und ich dachte mir, ja Mann, mit 20 ist das schon krass, mal was hier der aufgebaut ist, irgendwie aus wenig. Ne? Und dann halt, als das eben kaputt gegangen ist und ich gemerkt habe, ey Mann, alle meine Freunde, die irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt da waren, die sind jetzt nicht mehr da und die finden mich scheiße. Und ich konnte nicht reflektieren, wieso ist das jetzt alles so blöd gewesen? Und ich habe eben vielen anderen die Schuld gegeben. Aber du musst immer die Schuld bei dir selbst suchen, weil natürlich ist vielleicht vieles nicht fair, was außen irgendwie vorgeht, aber grundsätzlich liegt alles in deiner Hand. Und egal, was passiert, es ist eigentlich immer zu, ich sag mal, 99,9% deine Verantwortung. Weil es immer auch darauf ankommt, wie gehst du mit dem Gegenüber um? So, wie kommunizierst du? Und wenn du halt schlecht kommunizierst in dem Moment und dein Ego viel spielen lässt, dann natürlich ist es irgendwann Kacke. Und dadurch, mein Gegenüber, der hatte das natürlich auch nicht leicht und ich war einfach kein einfacher Partner in der Hinsicht. Und da hat es halt einfach gekracht so. Und da ist es halt auseinandergegangen, weil wir beiden nicht miteinander klarkamen, eben nach einer relativ kurzen Zeit. Wir hatten das Restaurant ein Jahr oder 10 Monate ungefähr. Es lief unglaublich gut. Also es lief wirklich unglaublich gut. Und dann hat es zwischenmenschlich nicht gepasst. Und dadurch, dass meine ganzen Freunde dann irgendwie weggebrochen sind damals, mit denen ich eben schon eine Zeit lang verbracht habe und ich dachte, mit denen verbringe ich mein ganzes Leben. Als die weggeflogen sind, habe ich gemerkt, ey, man, irgendwas Also das ist jetzt echt scheiße. Und das war einer der dunkelsten Momente, den ich anschließend hatte. Und dann habe ich gemerkt, ey Mann, ich habe so satt irgendwie, dass es mir schlecht geht. Und ich habe so satt, dass diese ganzen Gefühle auftauchen und ich weiß nicht, woher sie kommen und ich kann das nicht zuordnen. Ich bin so gut darin, irgendwie das zu tun, was ich gerade liebe und das mir irgendwie aufzubauen. Aber ich bin nicht gut darin, mich selbst irgendwie zu reflektieren, verstehst du? Und das fand ich kacke. Und weil ich die Ambition habe, irgendwie Herr über meine eigenen Sinne zu sein, wollte ich das einfach rausfinden. Und dann ist dieser Weg begonnen, oder hat dieser Weg begonnen, dass ich so zu mir selbst ein bisschen finde, weißt du? Und das hat für mich wirklich alles verändert. Also komplett alles, Mann. Alles, wie ich jetzt auf die ganze Geschäftswelt auch so blicke und wie ich auf mich selbst blicke und wie ich die ganzen Umstände irgendwie einordnen, die so in mein Leben kommen. Alles, was irgendwie Schlechtes passiert, versuche ich nicht irgendwie nur das Schlechte zu sehen, sondern vielmehr das Gute und versuche zu verstehen, wohin will mich jetzt diese Kraft hier drücken gerade? So, wo stehe ich jetzt gerade, was nicht richtig ist und wo soll ich eigentlich hin? Und versuche das einfach ein bisschen objektiver zu betrachten und nicht so ernst zu nehmen, mich nicht so erdrücken zu lassen von den Umständen, sondern mehr so ein bisschen versuche damit zu tanzen, ne?
Ja, und ich finde, das ist ein langer Weg. Es hört sich immer alles krass an, aber man muss das wirklich, glaube ich, einmal erlebt haben, dass man so am Abgrund steht und dann irgendwann merkt, jo, ich muss jetzt nach links oder nach rechts gehen und es bringt mir nichts, runterzufallen. Und ja, und wenn du dann dieses, dein Herz wirklich dann wieder spürst und so dein Inneres und dann merkst, worauf es ankommt, auch auf die ganze Dankbarkeit und was wir auch für Chancen haben im Leben und die meisten sind ja viel zu undankbar und wissen das gar nicht wertzuschätzen. Und wenn du das einmal irgendwie erlebt hast, auch dieses wieder dieses Körper-Geist-Bewusstsein, gehst du ganz anders an.
Ja, true. Aber ich denke, es ist halt für viele auch nicht leicht, irgendwie diese wirkliche, extrem ehrliche Dankbarkeit zu spüren, weißt du, weil wir halt in einer Zeit aufwachsen, wo es sehr, sehr einfach ist, leicht so durch das Leben zu gehen, weißt du, sehr bequem ist, vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Man muss sich nicht sehr anstrengen oder man muss nicht zwingend in diese schwierigen Momente rein und in diese schmerzhaften Momente. Wenn man will, ganz einfach dein Geld verdienen, so bist voll abgesichert und sowas und kannst da durchgehen und musst dich nie wirklich mit dir selbst befassen. Und wie willst du dann diese Dankbarkeit aufbauen, wenn du nicht einmal irgendwie ins Klo gegriffen hast? Das ist halt voll schwierig. Und deswegen, ja, begegne ich jedem irgendwie mit Respekt, weil ich weiß, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und ich kann ja aus erster Hand verstehen, Mann, wie scheiße es eben auch ist, irgendwie da durch diesen Weg zu gehen. Und das wünsche ich ja auch keinem. Aber das Ende ist dann halt trotzdem schön. Und ich finde aber trotzdem, dass es der richtige Wert ist, um mit dummen Umständen umzugehen. Dankbarkeit. Also nicht das, was halt viele Instagram-Gurus unter Dankbarkeit verstehen und das einfach so predigen, versuchen damit ihre Pakete zu verkaufen und sowas, sondern wirklich von tiefstem Herzen das zu raffen, Mann, dass es echt ein Geschenk ist, dass wir irgendwie hier aufwachsen können oder dass
zu
wir überhaupt
Zeitpunkt
Mensch geworden sind.
Auch, dass wir keinen Krieg haben und dass wir genügend Wasser haben. Ich meine, ich habe es auch in meinem Auslandsjahr gemerkt, da habe ich echt unter anderen Umständen gewohnt und gelebt und es war alles so anders und diesen Wohlstand hatte ich plötzlich nicht mehr, der vorher so selbstverständlich war und da merkst du plötzlich, hey, das ist nicht alles selbstverständlich. Du musst, es geht auch mit, wenn du nicht viel hast, wenn du aus einem Koffer lebst, es geht, wenn du irgendwie das Wasser holst von der Stadt und ja, Mann, erstmal 500 Meter zur Toilette laufen musst, das geht auch.
Richtig, du musst es wertschätzen können, Mann. Und das Coole ist, dass wir halt jetzt die Möglichkeit haben, eigentlich überall hinzufliegen, wenn jetzt Corona nicht mehr ist oder wie auch immer, ne? Und du kannst in jedes Land mal reisen und verstehen, wie die Leute dort leben und wie nicht selbstverständlich es ist, dass du dich einfach in eine Dusche stellst und dann den Hahn über dich machst und dann kommt das Wasser da raus oder warmes Wasser und sowas, ne? Das sind ja so Basics, wo man merkt, wie verwöhnt wir eigentlich sind so in Deutschland. Ja, das ist schon richtig. Und dann der nächste Step ist dann halt zu raffen, wie schön eigentlich die Welt generell ist, egal wo wir aufwachsen. So, wieso sind die Kinder in Afrika so glücklich, die im Dreck spielen oder in Pakistan auf den Straßen und sich irgendwie mit so Sachen abwerfen? Wieso lachen die so krass und wieso haben wir so selten so ein ehrliches Lachen, ne? Weil ich denke, sie verstehen, dass halt die einfachsten Dinge die schönsten sind. Wenn wir so zugemüllt werden mit diesen ganzen Dopamin-Kicks, die wir am Tag kriegen, mit diesen ganzen iPhones und iPads und Tablets und diesen ganzen Eindrücken, wir verstehen gar nicht mehr, was wirkliche Schönheit ist, weißt du, so einfache Schönheit, in den Wald zu gehen, die Vögel zu hören, wie die Eichhörnchen über die Bäume flitzen, wie die Blumen jetzt auf einmal wieder im Frühling kommen, wie wunderschön das eigentlich ist, ne? Was es für ein Zauberwerk ist und sowas. Und ich finde, oder für mich ist es halt voll wichtig, dass ich jetzt mir extrem viel Mühe gebe, da wieder ranzukommen, ne? Und ein bisschen diesen ganzen Lärm versuche abzustellen, daraus mal im Glück irgendwie schöpfe. Und dann kann ich wieder mit dieser virtuellen Welt irgendwie interagieren.
Nee, so geht's mir auch, wenn man dann rausgeht. Ich bekomme da auch immer voll Gänsehaut, so wenn die Sonne scheint und du merkst eigentlich, wie toll das Leben ist und da plätschert noch irgendein Fluss und das haben die meisten so vor der Haustür und keiner nimmt's wahr. Die meisten, wenn sie spazieren gehen, so mit Kopfhörern und Handy in der Hand und gucken nach unten. Und ich glaube, man muss mehr weg von diesem aufs Handy gucken, sondern auch einfach mal rausgehen ohne Handy und das alles bewusster wahrnehmen und dann merkst du echt, wie wunderschön diese Welt ist.
Ja, true. Das ist echt wahr. Es ist halt schwierig, weil so viele Sachen dich halt runterdrücken oder so viele Sachen dich halt ablenken. Dadurch sind diese ganzen Plattformen sind ja dadurch geschaffen, dass du einfach so viel Zeit wie möglich da verbringst. Und dann hast du noch so viel Fluoride in deinem Essen, Mann, dass du einfach überhaupt gar nicht du selbst bist. Isst so viel Müll generell, so viel Schwermetalle, trinkst dieses Leitungswasser, was einfach geisteskrank ekelhaft ist. Und alles, Mann, in dieser Welt, ist diese ganze Industrie gibt dir Essen, das dich einfach nur zerstört. So, das ist so komisch. Und dementsprechend kann ich verstehen, dass es halt voll schwer ist, irgendwie diese Einfachheit wieder so zu leben. Aber es ist halt ein Weg, wo ich mir wünsche, dass es jeder irgendwie wenigstens versucht oder so oder versteht, dass es eben auch ein anderes Leben gibt als nur Industrieessen und nur dieses Dopamingerät hier und dann versucht eben wieder ein bisschen mehr so sich zu grounden, weißt du? Muss ja nicht jeder machen, Mann. Ich weiß einfach nur von mir selber, aus meiner Erfahrung, dass es mir halt extrem viel gegeben hat, dass ich wieder ein bisschen mehr ich bin, ne? Und nicht mehr ein bisschen mehr mein Avatar auf Social Media.
Ja, ich meine, es bringt auch nichts, wenn du es komplett weglässt, weil so vom Business her sind wir auch alle irgendwie ein bisschen davon abhängig, da muss man sich ja nichts vormachen, aber einfach, selbst wenn man es nur 5% mehr wahrnimmt, seine Umwelt und die Menschen, mit denen man redet und das aus tiefstem Bewusstsein irgendwie mehr wahrnimmt, ich glaube, das ist schon selbst so ein kleiner
Genau, tu es mit Bewusstsein, egal was du machst. Und wenn du auch mal Scheißessen isst, mach's einfach, weil du jetzt gerade dich dafür entschieden hast und sowas. Ja. Das ist halt voll wichtig.
Ich esse dann auch immer auf, so, ich hab's bestellt, so, hallo, nee, ich werf das nicht weg.
Genau. Mach's mit Bewusstsein, egal was du machst, man, isst du Scheißessen oder nimmst du irgendwelche Substanzen oder sowas, mach's nicht einfach nur so. Mach's wirklich, weil du dich dafür bewusst entschieden hast und du willst daraus einen Mehrwert irgendwie kriegen, wenn es der geile Geschmack ist, wenn es der geile Trip ist oder was es auch immer ist. Das ist halt, man, das Entscheidende, finde ich. Nicht einfach nur driften irgendwie da durch, sondern wirklich hell mit dem Gedanken sein.
Stimmt, da hast du recht, weil man bereut es auch oft hinterher, keine Ahnung, du hast irgendwas Geiles gegessen und dann hast du komplett hinterher im Kopf, oh nee, jetzt muss ich wieder, keine Ahnung, Cardio machen oder irgendwas.
Das sind dann die Essstimmen der Bodybuilder.
Ja, okay. Oder irgendwo, ja, man geht gleich wieder vom Essen aus, ne? Aber ja, dieses Bereuen, das ist so sinnlos eigentlich, weil alles, ob es gut oder schlecht war, das hatte ich ja in dem Moment, du hast dich ja dafür entschieden.
Genau, das hat dich befriedigt in dem Moment, Mann. Und viele raffen halt nicht, was Essen eben auch für eine Droge ist. Und wie krass dich das halt kaputt machen kann, Mann. Viele denken halt, okay, Essen ist normal, ich esse jetzt hier und das. Aber wenn du wirklich mal runterbrichst, Mann, was du gerade für Nährstoffe zu dir nimmst und so, und wie dich das eigentlich beeinflusst, auch in deinem Denken und sowas. Viele haben ja von Fluorid noch nie was gehört und sowas, denke ich mir, Bro, Mann, wie krank das eigentlich ist, ne? Dass man halt einfach Essen zu sich nimmt, jeden Tag, das ist das Krasse, also wir ballern das in unseren Körper rein, wissen gar nicht, was es in uns auslöst. Und dann zusätzlich eben kein wirklich achtsames Leben irgendwie führen, wenig Naturkontakt und so. Und dann wundern wir uns, wieso wir halt irgendwie mit so einem Blick so durchs Leben gehen oder so, weißt du? Oder nicht vielleicht ganz glücklich sind und verstehen nicht, wie wir vielleicht unsere Gefühle irgendwie einordnen können, woher das kommt und so. Das ist halt nicht so easy. Aber es fängt an mit kleinen Babyschritten. So, fang wieder an, einen kleinen Spaziergang zu machen. Und wenn du nur statt mit dem Auto zur Post zu fahren, zu Fuß läufst und dann halt, wie du es eben gesagt hast, dein Handy vielleicht mal zu Hause lässt. Wenn du vielleicht nur eine Mahlzeit am Tag irgendwie wirklich richtiges Essen isst, ne? Vielleicht so richtige Haferflocken mal oder irgendwas, was nicht irgendwie verarbeitet ist. Und dann Stück für Stück kommst du vielleicht ein bisschen wieder so zu dir.
Ja, erklär nochmal an alle Hörer und Hörerinnen, was es mit dem Fluorid auf sich hat. Ich könnte es jetzt gar nicht so genau erklären.
Ja, es ist ein deeper Punkt, Mann, was es auch in diesen vielen vielen Netflix-Dokus angesprochen wurde, zum Beispiel auch, aber Fluorid ist eigentlich dieses Schwermetall oder Gift, was in dein Essen geballert wird oder in das Leitungswasser, was eigentlich nur ein Rest, ein Müll war von der Industrie, und wir konsumieren das die ganze Zeit. In unseren Zahnpastas zum Beispiel ist es auch extrem viel drin. Man, wie wenig Zahnpastatuben gibt es noch ohne Fluorid? Und ich habe gemerkt, wenn ich Fluorid nehme, diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe habe ich nicht ad hoc vor mir, aber ich habe von mir gemerkt, wenn ich extrem halt oder nicht darauf achte, was ich an Fluorid zu mir nehme, dass ich halt voll in diesem Modus bin. So, ich bin halt gar nicht mehr richtig reaktionsfähig irgendwie. Ich wie so ein Zombie irgendwie. Und wie so eine Droge, wie so ein Ding, was mich halt runterzieht. Und als ich darauf geachtet habe, irgendwie bin ich ein bisschen im Geist ein bisschen lebendiger geworden wieder. Das fand ich ganz spannend. So, natürlich gibt es diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe und diese ganzen Papiere, die man lesen kann dafür, aber ich habe es an mir selbst halt extrem gemerkt. Ne? Ich habe noch nie wirklich ungesund gegessen, aber als ich das irgendwie aus meiner Ernährung irgendwie gestrichen habe oder bewusst darauf geachtet habe, da kam ich irgendwie ein bisschen mehr klar. Das fand ich spannend an dieser ganzen Fluorid-Sache.
Ja, finde ich auch. Wo ist denn das viel drin enthalten? So Wasser meintest du schon?
Ja, Leitungswasser.
Filterst du das dann einfach? Oder?
Weil im Leitungswasser auch diese ganzen Abfälle sind, diese Schwermetall- oder Mikroplastikabfälle. Also wir denken halt hier in Deutschland, wenn wir Leitungswasser trinken, ist es voll clean und sowas und es ist bestimmt sauberer, als wenn wir es in irgendeinem indischen kleinen Haushalt konsumieren. Aber es ist trotzdem total ekelhaft, wenn ich überlege, wie viele Pestizide da einfach rumschwirren.
Wenn du dir Rohre da von innen anguckst, mal ey.
Genau, ja. Überleg mal das. Ne, wenn du dir vorstellst, wie sieht das Rohr so von innen aus? Bäh! Und das finde ich krass. Und ansonsten, ja, ein Zahnpasta ist übel viel drin, zum Beispiel.
Und wie machst du es? Du filterst dein Wasser dann wahrscheinlich?
Ja, wir haben so einen geisteskranken Wasserfilter, der durch Kieselsteine und sowas alles durchgeht und so. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich halt sterbe natürlich, wenn ich Leitungswasser trinke, aber ich achte halt schon irgendwie ein bisschen drauf. Habe voll die Paras jetzt bekommen mittlerweile. Also ich freue mich schon, wenn ich irgendwie richtiges Wasser trinken kann. Ja.
Also ist euer Wasser besser als das von Volvic, was durch 7 Gesteine gegangen ist?
Maybe. Ich weiß gar nicht, wie Volvic dasteht, ob das auch mit Nestle irgendwie gekappt ist, aber Wittl auf jeden Fall. Und das sind auch so Firmen, wo ich denke, Bro, man, ihr zieht den oder ihr privatisiert das Wasser von irgendwelchen Stämmen und verkauft es hier weiter irgendwie unter einem ganz tollen Namen. Und ja, man, also ich versuche das irgendwie auch nicht zu konsumieren. Ne?
Ja, ich versuche es auch zu vermeiden. Gerade die ganzen Zero-Getränke, ne, da versuche ich irgendwie immer noch so ein bisschen wenigstens zu reduzieren. Manchmal, klar, trinkt man es einfach, aber wenn man sich mal anguckt, was da hinter der Coca-Cola Company abgeht, das ist erschreckend, ey.
Wusstest du, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola erschaffen ist?
Ja, voll krass, oder?
Das hatte ich letztens irgendwie erst gelesen, Mann. Also der kommt ja vom Nikolaus, aber ich wusste nicht, dass der Weihnachtsmann dem halt eben das Gesicht gegeben hat. Das finde ich crazy. Und jetzt denkt halt jedes Kind, dass wenn man Weihnachten irgendwie seine Geschenke kommt, dass der rote Weihnachtsmann kommt, aber eigentlich ist es ein Werbeding von Coca-Cola gewesen.
Ja. Der Engel ist eigentlich eh viel schöner.
It true, ja, das stimmt. Ja, ist abgefahren, Mann. Ist echt abgefahren.
Da merkt man mal wieder, wie viel wir beeinflusst werden von so Medien und so, ne? So Weihnachtsmann, jeder kennt ihn. Das ist so krank.
Ich wusste es vorher wirklich nicht. Das fand ich echt witzig und ich denke, viele kennen das auch nicht, dass es eben eigentlich nur so eine Werbefigur ist. Voll witzig. Und ich dachte halt voll, das ist halt der Gott von Weihnachten. So, ne? Hatte halt immer den so im Kopf dabei. Und ja, ist crazy, wie generell die ganze Werbebranche funktioniert und sowas.
Ja, ist interesting. Und eigentlich gibt es viel schönere Stories auch. Kennst du eigentlich die Story hinter dem Valentinstag? Die ist mir gerade so eingefallen. Die kennen auch voll viele nicht.
Nee, kenne ich
der,
nicht.
Der war ja ein Mönch. Oh Gott, wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Und er stand immer so ein bisschen in dem Schatten von seinem Bruder. Und er wollte immer irgendwas richtig gut können. Also er konnte weder richtig gut singen oder richtig gut, weiß nicht, was hat man als Mensch noch so gemacht, Blumen gegossen, gebetet. Also er war gut, aber immer nicht so sehr gut, so ein Vorzeige. Und irgendwann hat er sich gedacht, jo, dann mache ich halt anderen Geschenke und bring so anderen, so wie mit deinen Textilien eigentlich, mach anderen eine Freude. Und da hat sich das so verbreitet. Und das finde ich eigentlich voll die schöne Story, die ist viel schöner als die vom Weihnachtsmann und Coca-Cola. So. Und das wissen viele immer gar nicht.
Weißt du das?
Oh, das schreibe ich dir nochmal, das gucke ich nochmal nach. Aber es ist eigentlich voll schön. Und man denkt ja auch immer so, oh, Valentinstag ist voll ätzend mit den ganzen Kommerz und so. Aber wenn man mal die Story dahinter sieht, das ist Wunderschön, ja, eigentlich.
Es kommt immer darauf an, was der Mensch halt irgendwie daraus macht, ja, ne, heutzutage.
Hier sieht man wieder, wie du es selbst siehst, ne? Und mit deinem eigenen Wissen, wie du es angehst und mit deinem Bewusstsein.
Genau.
Ja, genau. Und was mir eben auch eingefallen hast, ist mit deinem Handy. Du hast ja damals auch versucht, immer so anwesend zu sein und immer ganz schnell zu antworten und für alle da zu sein. Wann kam denn der Umsprung, dass du gemerkt hast, ich muss jetzt auch mal mich mehr auf mich fokussieren und kann nicht immer für alle da sein?
Ja, das kam viel dadurch, dass ich dann mit Lea zusammengekommen bin, weil ich eben auch viel weniger Zeit dann mit ihr irgendwie hatte und sie dann eben auch gesagt hat ständig, ey Mann, was ist jetzt so, du arbeitest die ganze Zeit und dann noch das Handy und sowas und das war so ein großer Punkt, aber ich habe auch einfach gemerkt, dass ich mich viel zu krass bestimmen lasse davon. Das habe ich extrem umgestellt, im letzten Jahr vor allem, dass ich halt nicht mehr den ganzen Tag arbeite, weil den ganzen Tag ist sowieso immer was zu tun, aber ich habe wirklich explizit nur noch morgens 1,5 bis 2 Stunden Kundenkontakt und abends noch mal 1 bis 2 Stunden Kundenkontakt und dazwischen gar nichts. Und dazwischen auch wirklich versuchen, das nicht anzumachen, nicht anzugucken und WhatsApp laufen zu lassen, wenn irgendwas ist. Und das hat mir so viel mehr Zeit gebracht, einfach, dass ich meine anderen Leidenschaft irgendwie verfolgen kann, andere Sachen, die mir Spaß machen, viel intensiver irgendwie nachgehen kann. Und das hat angefangen wirklich, als ich gemerkt habe, es nimmt einfach Überhand gerade. Und ich hänge den ganzen Tag nur noch davor. Und es zieht mir so viel Zeit einfach von meinem Tag, dass ich da irgendwie eine Lösung finden musste. Und du hast vorhin angesprochen, Mann, das ist richtig, Mann, wir brauchen halt das Handy irgendwie jetzt gerade oder ich brauche es auf jeden Fall, um meine Kohle zu verdienen. Aber es gibt halt andere Möglichkeiten und ich verzichte lieber auf ein bisschen Umsatz, aber habe halt viel mehr Spaß am Tag, so weißt du, kann noch andere Sachen machen und so. Und irgendwann habe ich eh gemerkt, dass das Geld dann einfach mir nichts bringt. Das war so mit dem 2021 in der Zeit. Es bringt mir nichts, wenn ich halt todesunglücklich bin irgendwie. Und das Stück für Stück, Tag für Tag versuchst halt irgendwie die Richtung zu finden, dass du halt einen Weg findest, glücklich zu sein so am Tag, ne? Und das Handy wegzulegen war wirklich ein Weg, um ein bisschen glücklicher zu sein. Ich poste nicht mehr Stories jeden Tag so viel, morgens, abends, blablabla, sondern ich genieße einfach oder ich versuche einfach den Tag zu genießen, ne? Und ein bisschen mehr so mich selbst glücklich zu machen und nicht versuchen durch Storyviews oder Likes oder sowas irgendwie mein Selbstwertgefühl aufzubessern, sondern selber glücklich zu sein.
Ja, ich habe das auch, seitdem du das mal erwähnt hattest, habe ich das auch versucht umzusetzen und seitdem geht es mir viel besser. Ich hatte damals immer so richtigen, so inneren Druck, wenn man so viele Nachrichten bekommt und die gleich beantworten will und man fühlt sich so richtig schlecht, wenn man es nicht macht. Dachte ich mir, ey, wie gestört ist das eigentlich so? Es sind ja meistens auch nicht mal so wichtige Antworten und es ist auch nicht schlimm, wenn du 3 Stunden später antwortest und dein Business läuft ja anscheinend trotzdem so. Ist jetzt nicht alles den Bach runtergegangen, weil du erst immer 3 Stunden später antwortest.
Genau, die Kunden gewöhnen sich natürlich auch ein Stück weit dran und da bin ich auch froh, dass es einfach ein bisschen effizienter ist und so. Aber ich kenne das genauso. Du hast halt die ganzen Chats offen und denkst, der warte ich jetzt und blablabla. Aber du musst dich davon lösen können, Mann. Und jeder, der nicht 3 Stunden oder 5 Stunden oder einen halben Tag mal auf deine Antwort warten kann, der sollte auch irgendwie nicht so die Macht haben, überhaupt über deine Gefühle zu bestimmen. Ne? Das musste ich auch irgendwie mal raffen. Und generell, überleg mal, du schreibst eine Arbeitsmail an irgendeine andere Firma, da kriegst du nicht 3-mal am Tag.
5 Tage später, so meistens.
Was meinst du?
Ja, meistens kriegst du dann so 5 Tage später eine Antwort und das ist auch okay.
5 Tage ist hart, aber 1-mal am Tag oder sowas, weißt du? Und da denke ich mir auch, 1-mal am Tag reicht mir. Und wenn ich reisen bin oder so, dann mache ich sowieso nur 1-mal am Tag was. 1-mal für 2 Stunden oder wenn ich den Tag irgendwie nur zu Hause bin und wir jetzt nichts irgendwie erkunden, dann ein bisschen mehr. Aber ich versuche so, ich will mein Leben zurück, Mann, weißt du? Ich will nicht ständig nur arbeiten so. Ich muss nicht Millionär sein, um wie ein Millionär zu leben. Ich brauche halt Zeit. Und die Zeit schaufle ich mir frei, wenn ich solche Initiativen irgendwie ergreife, ne?
Ja. Du reist ja auch viel. Was war eigentlich deine schönste Reise? Oder wie macht ihr es jetzt mit Corona? Es ist schwierig.
Ich glaube, alles, wo ich bisher hingereist bin, hatte so seinen eigenen Charme. Und deswegen fällt es mir schwer, irgendwie die schönste überhaupt rauszufiltern. Ich habe mir das auch schon aufgestellt. Peru jetzt letztens hatte seine Schönheit, weil ich es dann noch krasser zu mir selbst gefunden habe. Und das erste Mal Südamerika. Die Azoren fand ich unglaublich schön, aber niemand folgt meinem Rat, irgendwie dahin zu fliegen. Und ich finde es die schönste Insel überhaupt, weil kein Schwein es eben kennt. Schottland fand ich total toll, einfach wegen der Natur. Da bin ich ja einmal durch die Highlands da gewandert mit dem Zelt und so weiter. Pakistan hat mich total beeindruckt, weil es eben mich so gehumbelt hat, weißt du, so die Leute haben da nichts, aber sind die freundlichsten Leute und gastfreundlichsten Leute und schönsten Leute überhaupt. Alles hat irgendwie seine Schönheit gehabt. Ne? es gibt ja so viele kranke Orte. New York zum Beispiel mochte ich überhaupt nicht. Jeder träumt irgendwie davon, nach New York zu reisen. So, also nach zwei Tagen
hat es mir voll gereicht. Das sagen voll viele. Das sagen diese ganz viele von New York, dass sie voll enttäuscht
so viel, sind. Ja, und alles riecht nach Weed. Du kannst nicht einmal irgendwie eine Nase Frischluft irgendwie riechen, weil alles riecht nach Gras oder nach CBD. Das war auch anstrengend. Also nach zwei Tagen hat es mir da auch gereicht, Mann. Ja.
Wie in Tel Aviv, ey.
Jetzt gerade mit dem Reisen ist es eigentlich, ist schon schwierig so. Das stört es auch ein bisschen. Aber ich habe jetzt Lea auch so zu ihrem Geburtstag eine Montenegro-Reise geschenkt, inklusive zwei PCR-Tests geschenkt. Und das waren halt irgendwie die schönen Beigeschmäcker. Aber was möglich ist, ist möglich. Und jeder hat bestimmt seine eigene Meinung zu der Situation, wie es gerade abgeht. Aber wir machen, was wir können, und wir machen, wie es uns irgendwie gut in den Kram passt. Ja, wir hauen ja jetzt ab nächsten Monat. Deswegen sind wir jetzt gerade noch für 3 Monate hier, den nächsten Monat auch noch, verkaufen gerade alles und dann haben wir erstmal ab.
Ja, das wollte ich auch mal fragen. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr jetzt losmacht? Einfach so, mit wie viel reist ihr weg? Verkauft ihr einfach alle Möbel, alles?
Ja, genau. Jetzt kommt gleich noch jemand, der nimmt mein Piano mit und sowas, jetzt in anderthalb Stunden und wir versuchen halt Stück für Stück irgendwie alles rauszuballern, weil wir. Was war die Hauptintention? Lea hatte das irgendwie als erstes irgendwie in den Raum geworfen, weil wir uns überlegt haben, mal vielleicht einen Monat hier zu leben, einen Monat da. Und da hat sie irgendwie die Initiative gegriffen und hat gesagt, ey, wieso reisen wir nicht generell einfach mal rum? Unser Traum ist es vielleicht, ein Haus zu haben mit einer Farm davor, mit ein paar Kühen drauf und einfach in Ruhe, in einem schönen Klima unser Leben zu leben. Aber wir wussten halt nicht so, was ist das perfekte Land dafür? Und das Beste ist halt einfach, du probierst es aus. Also verkaufen wir alles, reisen von hier nach da und schauen, wo es uns einfach gefällt und wo wir bleiben. Ich denke, ich werde einfach nur einen Rucksack mitnehmen. Lea will nimmt noch Aufgabegepäck mit und so, aber keine Ahnung, wir nehmen einfach mit, was wir jetzt gerade wollen und Stück für Stück kann man es ja immer noch wegschmeißen oder spenden.
Man nimmt eh immer viel zu viel mit meistens. Im Endeffekt hast du ja. Immer das gleiche T-Shirt an und das wechselst du vielleicht einmal und die gleiche Hose und let's go. Ist wirklich, du brauchst nicht irgendwie die, keine Ahnung, den Gürtel und dies, das und irgendwelche Hausschuhe und was weiß ja, ich. Das ist so krass,
dass wir immer alles einpacken wollen. Wenn du ein paar Mal gereist bist und so, dass du eigentlich eh nur den nötigsten Kram irgendwie brauchst. Dann wäschst du zwischendurch mal ein bisschen und sowas. Dein Laptop natürlich ist dabei, damit du da Kohle verdienen kannst. Aber das war's. Ne? Ich bin echt froh, dass ich das Lager jetzt automatisiert habe und mein Team vor Ort es einfach so gut macht. Deswegen hat es jetzt auch gut funktioniert, dass ich das letzte Jahr in Hamburg gewohnt habe, statt in Kassel, wo das Lager ist. War alle 2 Monate oder jeden Monat vielleicht mal. Eigentlich alle 2 Monate mal für ein Wochenende da oder einen Tag nur. Habe geguckt, ob alles klappt und sowas. Aber das läuft gut und da bin ich happy. Die Produktion läuft super. Die Kunden beziehungsweise die Jungs in der Fabrik, die kümmern sich um alles. Und ich habe das jetzt noch mehr automatisiert, dass die jetzt eine eigene E-Mail-Adresse haben. Das heißt, jeder, der irgendwie eine Nachbestellung hat, der ballert das einfach direkt an die Fabrik. Und ich habe da nichts mehr zu tun, außer dass ich eine Rechnung schreibe. Nur das spart mir nochmal bestimmt eine halbe Stunde. Plus ich habe weniger Angst, dass ich irgendwelche Fehler beim Übertragen und sowas mache. Die Fabrik gleicht direkt die Rückstände irgendwie ab, wenn irgendein Textil nicht lieferbar ist oder sowas. Das ist mega, spart mir total viel Zeit. Und ansonsten von unterwegs arbeiten Lea und ich natürlich auch zusammen. Sie macht eben viel Werbegrafiken, generell viel im Kreativbereich. Ja, und ich gucke halt, dass ich die Produkte irgendwie an Land kriege, ne? Und halt viel Verkauf und sowas. Das ist so unser Teamwork.
Genau. Und habt ihr vor, dann wieder nach Deutschland zurückzukommen oder habt ihr euch noch gar nicht darüber?
Wir wissen noch nicht, wo wir hinfliegen. Also wir machen es, sie macht sich ein bisschen mehr Stress als ich, aber ich denke mir ja.
Ich glaube, das ist so ein weibliches Ding wahrscheinlich.
Das kann sein. Jetzt ist es gerade Anfang April oder Ende März und ich denke so, 1.5. haben wir die Wohnung gekündigt, mit Nachmieter alles schon drin. Aber ich wüsste jetzt noch nicht, wo wir hinfliegen. Auch einfach dadurch, dass es jeden Tag irgendwie eine andere Änderung gibt und ich jetzt nichts buchen will, was eh nie stattfindet, ne? Und ich habe noch nie irgendwie einen Flug einen Monat vorher gebucht. Also ich werde jetzt einfach gucken, so in 2 Wochen gucken, was gerade cool ist, wo es schönes Wetter ist und wo es relativ frei ist. Und dann haben wir nach da ab.
Und wo siehst du den Vorteil gegenüber anderen Ländern zwischen so? Also es muss ja so einen Grund gegeben haben, dass du gesagt hast, erstmal raus aus Deutschland.
Ja, ich habe das Steuersystem verstanden.
Okay, und davon habe ich keinen Plan.
Das ist das Schlimme. Also dass wir nichts davon wissen und ich finde, wir werden halt ein Stück weit auch ausgenutzt, Mann. Vielleicht ist es zu hart, wie ich das sage, aber wenn du ein Kind in die Welt rauslässt, was keine Ahnung von Miete, Versicherungen, Anlagen und generell dem Finanzsystem hat, wir wissen überhaupt gar nicht, woher das Geld kommt. Wir wissen gar nicht, dass 60% aller Steuergelder in den Staatsapparat gehen. 60%, Mann, wie geisteskrank ist das? Stell dir mal vor, Deutschland würde ein bisschen digitaler mit den Beamten irgendwie arbeiten oder mit den ganzen Behördengängen und sowas. Wie viel Geld wir dann sparen würden. Wir würden nicht mehr so viel Geld für Diäten rausballern, vielleicht für Europaabgeordnete, die sich einfach nur freitags kurz abstempeln lassen und dann wieder nach Hause gehen. Alle diese kranken Ausgaben irgendwie, wenn du das einfach mal einmal raffst oder dich einmal damit auseinandergesetzt hast ein bisschen, dann überlegst du halt zweimal, wo du dein Geld irgendwie versteuerst und so, ne? Und dann grundsätzlich darüber nachdenkst, wie unglaublich komplex ist dieses ganze System. Ja, Digga, wir haben 101 Artikel im Einkommenssteuergesetz. 101, Mann. Wie krass ist das? So, eigentlich müssten Steuern so funktionieren, dass du wie Straßenschilder alles einfach verstehst. Du gibst deine Steuererklärung ab und kannst es eigentlich heute gar nicht mehr ohne Steuerberater. Zusätzliche Kosten auch nochmal, weißt du? Und wenn du gib deine Steuern falsch ab. Dann gehst du direkt in den Knast und weiß es vielleicht auch überhaupt gar nicht besser, weißt du? Und die Kinderständer irgendwie, die kommen
ja,
du, ungeschoren
die
davon.
Dir
und das finde ich krank.
Ja, es ist wirklich, wie kam es dazu? Wahrscheinlich durch dein Business und so, dass du dich dann damit auseinandergesetzt hast?
Ja, ich war, eigentlich kam es dadurch so, dass ich angefangen habe, die Steuern halt umzustellen, andere Steuerberater und dann halt digital alles gemacht habe. Das heißt, ich habe jeden Monat eben meine Monatsauswertung bekommen.
Das ist eigentlich viel, viel besser, auch digital.
Und nicht mehr jährlich. Was meinst du?
Ist viel, viel besser digital. Da hast du diesen ganzen Zettelkram nicht mehr. Es ist ja auch voll unökologisch. Und zack, du kannst es gleich ordentlich abschicken dann wahrscheinlich.
Genau, und ich verliere halt diese ganzen Tankbelege und sowas nicht mehr. Und dadurch, dass ich halt jeden Monat dann diese Auswertung bekommen habe und gemerkt habe, wie viel monatlich ich an Steuern verballere, war es nicht mehr so, dass ich einen Tag im Jahr hatte, wo ich gemerkt habe, boah, das ist kacke, ich muss jetzt alles zusammensuchen und boah, jetzt habe ich so eine krasse Summe, die ich halt bezahlen muss ans Finanzamt, sondern es ist jeden Monat. Und das geht ein Monat, zwei Monate, drei Monate geht das gut. Beim vierten Monat denkst du, Alter, was passiert hier gerade? Wie viel Geld muss ich hier verballern? Und geht das nicht irgendwie günstiger? Und dann verfolgst du irgendwie Leute, die das ganz clever machen und kommst danach und hinterher. Und wenn du dir die ganzen Auswertungen, die dann anguckst, Monat für Monat, versuchst du das einfach ein bisschen zu verstehen. Wieso bezahle ich jetzt gerade Körperschaftssteuer? Wieso bezahle ich jetzt Gewerbesteuer? Wieso jetzt Umsatzsteuer da? Und sowas. Und versuchst es halt zu raffen. Und das ist so das Wichtigste. Und das hatte ich auch letztens mal mit dem Kumpel gesprochen, der nach Dubai gegangen ist. Egal, wo du hingehst auf der Welt, du musst es einfach grundsätzlich einmal verstehen. Und dann kannst du gucken, wo es auf der Welt dir einfach am besten passt. Und dann denke ich, lasse ich jetzt die Firma einfach noch ein Stück weit hier in Deutschland. Und sobald ich ein Land gefunden habe, wo es irgendwie auch passt für mich, dass ich das schaffe irgendwie mit dem Warenbestand, der noch in Deutschland ist, dann gehe ich darüber. In Montenegro waren wir jetzt beim Anwalt zum Beispiel. Das war ganz spannend, weil die nur 9% Körperschaftssteuer haben. Flat, also komplett 9% nur und nicht mehr 30%, beziehungsweise 42%, sondern nur noch 9%, sowohl auf Firma als auch auf Person. Und das war spannend. Es hat alle seine Vor- und Nachteile. Und dann gucken wir einfach ein bisschen rum.
Ja, ich finde das so krass, wenn man, ich meine, ich gehe ja so ein bisschen den vorgegebenen Weg mit Abi und Studium und bla. Aber man hinterfragt das gar nicht mit Steuern und Geldanlage, so klar tust du dein Geld aufs Konto, aber wenn man das mal hinterfragt eigentlich, gerade weil jetzt Aktien immer mehr kommen und Bitcoin und dies, das, was glaubst du, woran das
liegt? Ja, du verlierst jeden Monat Geld, Mann, wo dein Geld auf dem Konto liegt, Mann, oder dein Erspartes, weil du durch die Inflation einfach immer nur Minus machst. Du kriegst vielleicht 0,2% Zinsen vielleicht auf dein Erspartes, aber durch die Inflation machst du eigentlich minus 1,5 oder was auch immer. Und das ist so crazy. Niemand gibt dir als Student irgendwie die Information, was du alles absetzen kannst von deinem Studium. So diese ganzen Fahrten zur Uni, diese ganzen Bücher und sowas. Du kannst so viel Scheiß absetzen, aber das weißt du ja gar nicht. Und ich denke mir, Bro, man, wieso lehrst du das nicht dem Schüler, wenn du eigentlich die Option gibst im Steuerrecht? Wie soll er das irgendwie anwenden? Und woher soll er das wissen?
Ja, das wäre jetzt, wie kann man sich überhaupt als erstes so das ganze Wissen aneignen? Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wieso richtig.
YouTube.
Einfach YouTube.
Auf YouTube kannst du alles einfach lernen, was du
hast.
Passe
ich mir die Nacht heute durch und dann.
Jo. Ja, überleg, wie viel Geld du sparst dadurch. Wenn du einfach mal durch einen Tag, zwei Tage und dann baut sich ja das Momentum auf, einfach mal davor claimst, es gibt genug gute Channels, die irgendwie jedes Wissen irgendwie geben. Was natürlich du musst natürlich noch zum Steuerberater gehen und sowas, vielleicht wird das dann verifiziert etc. Aber dieses Grundwissen, wenn du das einmal raffst, dann verstehst du auch, wie viel Geld du Monat für Monat auf dem Tisch liegen lässt. Und dann hast du vielleicht irgendwann Blut geleckt und verstehst irgendwann, ich will jetzt noch mehr Geld sparen. Ne?
Ja, es ist auch interessant so, weil viele Studenten hören ja hier auch zu und Studentinnen, Studierende, wie man es auch immer sagen darf. Ja, man hinterfragt es einfach viel zu selten und das ist irgendwie echt schade so, weil ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin, der immer alles hinnimmt, aber so mit Geld, da ist man halt auch übelst schnell verunsichert, weil man sich so denkt, puh, nicht, dass ich irgendwie Geld verliere oder
und dabei verlierst du jeden Tag Geld.
Ja, es ist so sinnlos eigentlich, das ist die Denkweise. Halt das Krasse. Ne?
Was machst du mit dem ganzen Geld, wenn du einmal ausgelernt bist in dem Moment? Du hast ja auf einmal einen Einkommensplus von vielleicht 800, 1000, 2000 Euro auf einmal, so von der Ausbildung zu deinem Erstgehalt. So, entweder du erhöhst jetzt deinen Lebensstandard, holst dir eine gute Karre, holst dir eine schöne Wohnung oder machst hier und das mal. Oder du raffst, dass du auch mit dem Geld, wo du vorher jahrelang ausgekommen bist, vielleicht auch noch ein Stück weit weiter auskommen wirst und das dann clever irgendwie in Fonds oder was auch immer anlegen könntest, wo du eine geisteskranke Rendite dir holst über die Jahre. Ballerst nur 100 oder 200 Euro in den Fonds rein und später halt hast du überhaupt gar kein Problem mehr mit der Rente. So, was kriegen wir denn noch später für eine Rente, Mann? Wer glaubt, dass er später irgendwie noch 100 Euro Rente bekommt, ist absolut bipolar.
Das ist wirklich so.
Das ist einfach nur crazy.
Ja, das Rentensystem, nee, das ist nicht mehr zukunftsbasierend. Das wird, ja.
Genau, aber niemand versteht halt oder
hinterfragt dieses Ganze. Es wird halt auch übelst verdrängt, ne?
Ja. Deswegen wünsche ich mir für jeden Student, der vielleicht jetzt gerade zuhört, bitte guck, google einfach mal oder guck einfach mal vielleicht nur eine Stunde bei YouTube rein nach jemandem, der dir irgendwie nur ein bisschen irgendwie erklärt, was du machen könntest. Und vielleicht schnappst du dann den Funken auf und versuchst dann irgendwie noch mehr zu lernen. Aber du kannst nicht neben deinem Studium einfach gar nichts machen und denken, das wird schon alles, ohne irgendwie zu versuchen, deine Umstände zu verbessern. Und ich finde, das ist sowas ganz Einfaches. Du gibst ja sowieso immer Geld aus. So, und wieso gibst du es nicht einfach clever aus?
Ne? Ja, gut, dass du es sagst. Und mir ist gerade eingefallen, was ich dich die ganze Zeit fragen wollte. Wie hast du Lea eigentlich kennengelernt? Es kam übelst abrupt, weil du sonst immer so ein, ich will nicht Einzelhustler, aber du warst immer so der Stern. Also, ja, Mann. Ja, ich glaube, du hast so das, also ich kenne das Problem, man hat immer, also man kennt viele liebe Persönlichkeiten, aber ganz wenige berühren so die Seele, ne? Mhm. Und
ja, Lea hat meine Seele berührt, als sie die Verpackung designt hat für die Sinop Handgelenksbandage.
Oh, ganz romantisch.
Ja, wir haben uns damals, ich war damals in Albanien und wir haben, also ich habe mit Sinop damals halt Equipment gemacht, der Supplement-Firma, und sie hat halt, oder sie arbeitet dann auch in der Art Direction für Sinop und macht eben sehr viele Grafiken für die noch. Ne? Und wir haben zufällig an dem Projekt zusammengearbeitet. Ne? Ich habe die Produkte hergestellt und sie hat sie designt und dann irgendwie sind wir in Kontakt geblieben. Und dann haben wir uns das erste Mal gesehen auf einer Veranstaltung, Bodybuilding-Veranstaltung der Dennis James Classics 2019. Und haben wir irgendwie dann hin und her geeiert, sind dann nochmal in den Urlaub zusammengeflogen und anschließend habe ich gemerkt, okay, Mann, wenn du jetzt nicht die Eier hast, einfach mal über deinen Schatten zu springen und es riskierst, vielleicht einmal so verletzt zu werden, weißt du so, und dich öffnest mal dieser Person. Wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du es bereuen. Und dann haben wir es eigentlich ziemlich schnell liegende Köpfe gemacht. Wir sind dann im Februar in den Urlaub geflogen und dann im April bin ich nach Hamburg gezogen zu ihr.
Ja, es ging voll schnell eigentlich so für die Verhältnisse, ne?
Genau.
Ja, ja, man hatte ich ja auch mal mit Kassel in Verbindung gebracht und dann war ich plötzlich so, hör, Hendrik ist jetzt in Hamburg, krass, okay.
Ja, aber ich denke, wenn du dann sicher bist, wenn du dir sicher bist bei einer Sache, dann mach's nicht halbschwanger, dann zieh's einfach komplett durch, egal ob das eben mit deiner Beziehung ist oder mit deinem Studium ist oder mit deinem Geschäft gerade ist, mit deinem Sport. Es bringt dir nichts im Leben, wenn du Sachen halbschwanger machst. Was erwartest du dann für Ergebnisse? Auch halbschwangere Ergebnisse. Also entweder du machst es ganz oder du machst es halt gar nicht irgendwie. Und dann kannst du irgendwo stolz sein eben auf dich. Ich bin total stolz, dass ich die Eier hatte, eben mich auf sie einzulassen. Weil ich natürlich wusste, ich wurde früher in der Vergangenheit verletzt. Aber ich weiß auch, dass ich es bereut hätte, hätte ich es nicht gemacht. Und jetzt bin ich stolz auf mich, dass ich eben, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dass ich es eben gemacht habe, weil ich so viel mehr gewonnen habe durch diese Zeit mit dir zusammen, weil sie mir so viel gelehrt hat und wir so viele schöne Momente gehabt haben, die ich halt alleine wahrscheinlich nicht gehabt hätte.
Ja, was sind für dich so Inhalte von einer Beziehung? Ich meine, du bist ja auch ein sehr tiefgründiger Mensch und für dich zählt es jetzt nicht, dass man die ganze Zeit auf Instagram Bilder postet und sonst sich nicht unterhalten kann. Ich habe ja auch gehört, du hast in dem Podcast oft erzählt, dass ihr abends einfach da sitzt und euch unterhaltet, Mann, und nicht irgendwie immer Netflix und chill. Und das finde ich so schön, wenn Menschen sich noch richtig was zu sagen haben und ihr so richtig voneinander lernen könnt. Und weißt du, wenn sich die Gedanken so ineinander fügen wie so Schlüssel und Schloss, und das finde ich so wunderschön, wirklich. Und man einfach auch weg, du bist ja durch Lea, hast ja auch gesagt, bist du so ein bisschen weg von den Medien und bisschen wieder mehr zu dir selbst gekommen und hast auch noch mal so viel selbst gelernt, wo du ja vorher dachtest, du hast jetzt eigentlich schon ziemlich viel gelernt, und dass da so eine Person ist, die dich noch mal so an die Hand nimmt und dich noch mal glücklicher macht, das ist einfach total schön.
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, dass man nicht versucht, irgendwie den ganzen Instagram-Erwartungen irgendwie nachzueifern und vor allem nicht in eine Beziehung reingeht und denkt, der Gegenüber macht mich jetzt glücklich, sondern du bist glücklich und der Gegenüber ist auch glücklich und ihr teilt dann euer Glück und eure Liebe, aber ihr braucht einander nicht, um irgendwie ein tolles Leben zu führen. Das ist halt ganz wichtig und das hat sie und das habe ich genauso. Und dann kann es halt irgendwie auch erst anfangen, dass es passt, weil du nie irgendwie dann Angst haben musst, weißt du? Und ich denke, ein krasser Punkt, den ich gelernt habe, oder gefühlt habe, dass sie die richtige ist, dass ich einfach ich selbst sein konnte. Und dass ich selbst über jeden Scheiß aus meiner Vergangenheit mit ihr sprechen konnte, ohne dass ich mich irgendwie dann richtig behindert fühle. Weil sie das ein Stück weit einfach verstanden hat, dass ich viele Sachen machen musste, um irgendwie voranzukommen. Und ich war dann, also das waren so die schönsten Momente, wo wir diese Gespräche irgendwie hatten. Und ich habe mich komplett offenbart und verletzlich gegenüber ihr gemacht, meine tiefsten Geheimnisse mit ihr geteilt und sie hat mich noch mehr geliebt als vorher. Und das ist so eine wichtige Sache, finde ich. Also wirklich, dass du du selbst sein kannst, dass du glücklich bist, bevor es überhaupt in eine Beziehung geht, dass du deine ganzen Altlasten vorher schon mal angegriffen hast. Und natürlich ist es schön, wenn man zusammen noch viel über sich selbst lernt und viel am Ego lernt, dass man sich selbst halt ein bisschen auch überprüft, wenn man persönliche Herausforderungen hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und meint, hey, man, ich weiß, das ist gerade dumm, was du gerade irgendwie hier jetzt merkst, aber pack dir mal in die eigene Nase. So, was hast du vielleicht falsch gemacht in dem Moment? Und man versucht sich einfach gegenseitig aufzubauen, jeden Tag mit positiver Energie irgendwie zu überschütten. Komischerweise immer, wenn ich schlecht drauf bin, ist sie sehr unterstützend, ist sie schlecht drauf, bin ich sehr unterstützend, egal was bei mir los ist gerade und so. Und so ergänzen wir uns einfach unglaublich gut, ne? Natürlich chillen wir auch mal und so weiter und Netflixen und so weiter. Aber die schönsten Momente sind eigentlich die, wo wir die Zeit so zusammen genießen. Also ich liebe die Spaziergänge, die wir zusammen machen zum Beispiel.
Ja, wenn man sich auch immer überlegt, an was erinnert man sich denn? Nicht an irgendeinen Film oder an irgendein Bild, was man hochgeladen hat, sondern wirklich an die Reise, an irgendein Erlebnis, an irgendwas Krasses oder an irgendeine tiefe Unterhaltung. Das sind die wahren Momente. Das vergisst man viel zu oft.
Ja, das stimmt. Ich glaube, vieles auf Instagram ist eben ein bisschen gefaked. Irgendwie, wenn ich mir dann rumgucke, wie glücklich dann irgendwie jeder immer ist und jeder hat seine bearbeiteten Urlaubsbilder und sowas drin. Ja, ich glaube, da fuckt man sich dann ab und so. Und das finde ich halt dann irgendwie falsch und das falsche Vorbild. Wie viele Influencer influenzen dich in der Richtung, dass es dir halt anschließend schlechter geht, nachdem du den Post gelesen hast. Weil er sich wieder mit dem perfekten Sixpack da irgendwie präsentiert hat, aber du sitzt hier mit einem Bierbauch oder was auch immer, weißt du? Und denkst du, boah, der hat so gut und dann geht's dir scheiße, wenn du das irgendwie angeguckt hast. Und das ist doch schlecht. Irgendwie versuch doch deine Schwächen genauso wie deine Stärken zu zeigen. Man weiß ja auch gar nicht, was man damit auslöst bei dem Gegenüber und sowas. Man versucht dann irgendwie sich cool darzustellen in einem tollen Licht und so weiter und immer nur seine kranken Erfolge und sowas zu teilen. Aber das, was der Betrachter irgendwie mitnimmt, ist ganz oft wahrscheinlich scheiße. Wie oft war ich schon auf einem Profil von jemandem, der einfach nur geflext hat vor Autos oder vor Reisen oder mit Kohle oder mit was auch immer, mit einer schönen Frau und so. Und du hast dich kacke gefühlt anschließend, weil du keine tolle Frau hattest, nicht viel Geld, nicht gereist bist und sowas. Das muss man, und dann vielleicht folgt man den falschen Leuten. Das ist der erste Punkt. Aber dann muss man im zweiten Punkt auch raffen, okay, man, der flext jetzt vielleicht nur mit den guten Seiten, aber der ist innerlich bestimmt genauso ein abgefuckter Mensch wie du auch. Hat bessere Photoshop-Skills.
Ja, wenn du die dann mehr persönlich kennenlernst, da ist man ja meistens schockiert, weil man plötzlich sich denkt, wow, ich hatte eine ganz andere Vorstellung von demjenigen oder derjenigen. Mhm. Ja, es ist echt krass. Ich merke es auch manchmal selbst, wie bescheuert man seine Bilder bearbeitet oder irgendwie guckt, wie das Licht ist jetzt gerade hier mit unserem Körperkult. Ja, es ist manchmal so bescheuert, wo man sich hinterher denkt, ey, weißt du, es ist eigentlich auch egal, ob man jetzt den Streifen in der Schulter sieht oder nicht und lach lieber in die Kamera so. Das ist so krass.
Ja, dann versuche einfach echt zu sein, weißt du? Und ich glaube, Echtheit ist halt das, was am meisten inspiriert gerade. Das finde ich wirklich am spannendsten. So, was hast du als Mensch für persönliche Challenges irgendwie gerade? Wie hast du das überkommen und was sind so deine echten Gedanken gerade in der Situation? Und das sind Sachen, die mich wirklich inspirieren irgendwie. Echte Menschen, die echt gute Sachen irgendwie machen. So kranke sportliche Leistungen erzielen oder einfach ein krank schönes Herz haben und einfach auch verletzlich sprechen können und so. Und nicht immer nur, die Welt ist unglaublich toll und ich habe so ein tolles Leben und sowas und ihr könnt alles erreichen. Aber Digga, sag doch einfach mal, ey Mann, ich habe das jetzt vielleicht geschafft, aber wenn du wüsstest, mit was für Dämonen ich auf dem Weg zu kämpfen hatte, dann hättest du wahrscheinlich überhaupt keinen Bock, irgendwie anzufangen. So, spreche einfach mal über diese Scheißzeiten und sowas und setz es in Relation zu dem Typ, der gerade zuhört und so.
Ja. Ja, das ist wirklich, du hast ja auch so ein Mind-Over-Matter-Camp, ich glaube, wie oft hat es stattgefunden? Ich habe es immer verpasst, mich anzumelden, es war sehr schnell immer ausgebucht. Ich glaube, 2 oder 3 Mal, oder? Und da habt ihr auch so euch tief unterhalten über alles und also du hattest schon immer das Bedürfnis, deinen Mitmenschen irgendwie so einen Mehrwert zu bieten und das auch weiterzugeben, was du erlebt hast, ne? Dieses tiefe Bewusstsein.
Ja, diese Camps hatten wir jetzt 4 Mal gemacht und das war echt schön, weil du dann viel connected hast mit den Leuten da, ne? Auch mal halt, wie es eben gerade gesagt, das ehrliche Gespräche geführt, man hat nicht so geflext hast irgendwie. Und ich glaube, ist eine gute Frage, Mann. Also ich habe schon oft drüber nachgedacht, wieso ich eigentlich so getrieben bin, wie ich bin, so, dass ich halt nicht irgendwie darauf fokussiert bin, in der kranksten Hütte zu wohnen oder so. Jetzt. Aber ich denke, das kommt einfach dadurch, dass du oft auf die Schnauze gefallen bist und weißt, wie es einfach aussehen kann, wenn es dir dreckig geht oder wenn du halt einfach viel verloren hast und sowas, ne? Und dadurch habe ich gemerkt, dass es mir viel mehr Return gibt, wenn ich halt versuche, emotional irgendwie einen Mehrwert zu bieten, als wenn ich halt Code scheffle jeden Tag ohne Ende. Und bei diesen Camps war halt sehr schön, weil du wirklich auf die persönlichen Struggles von den Menschen eingehen konntest und sowas, ne? Bei diesen Meditationen am Lagerfeuer, die wir immer zusammen hatten, ey, wir haben gequatscht und Leute haben geheult und so, weil sie sich erstmal richtig öffnen konnten und sowas, ne? Und wenn ich merke, dass ich irgendwie die Seele berühren kann von den Menschen, dann ist es, ja, also das klingt immer so käsig, aber das ist schöner, als wenn man halt Kohle ohne Ende verdient, ne? Geld kriegst du immer, Mann. Geld kommt und geht. Mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. So, aber wenn du, weißt du, wenn ein Typ hier zuhört und denkt, man, ja, Mann, der Spaß, die man irgendwie, der gibt mir was, dann bedeutet mir das viel. Also es bedeutet mir wirklich viel, ne? Und wenn's dir halt mal kacke ging, und du dann so ein extremes Empathiegefühl dann anschließend wieder rausnimmst aus dieser dunklen Zeit, dann ist es eins der schönsten Dinge auf der Welt für dich, wenn du merkst, dass es jemand anderem kacke geht und du dem irgendwie den Tag ein bisschen erleuchten konntest, ne? Weil du ihm weißt, wie es dem geht.
Ja, und weil du dein Gegenüber dann auch irgendwie, erstens kannst du dich so ein bisschen mit dem identifizieren und das Bewusstsein auch schenken, dass er sich dann auch ändern kann und dahin kommt, wo du es auch hingeschafft hast. Aus diesem Loch raus.
Genau, Empathie ist eine große Sache, die man lernt, also Depressionen, ne? Weil man einfach versteht, jeder will eigentlich nur geliebt werden. Und wenn dieser Typ gerade seine Frau schlägt, dann hat er irgendeinen Knacks in seinem Kopf, dass das seine Art ist, wie er Liebe schenkt. Und eigentlich muss jeder irgendwie eine gesunde Art und Weise finden, wie man Liebe bekommt in sein Leben. Und das wünsche ich mir halt irgendwie für jeden, ne? Dass man diese innere Liebe irgendwie zelebrieren kann, finden kann und dann zum Schluss natürlich auch teilen kann. Das ist ein großes Learning irgendwie für mich gewesen, ne? Dass keiner irgendwie von Grund auf schlecht ist, das glaube ich einfach nicht, sondern dass das Leben einfach einen so geprägt hat, dass man viele Knackse vielleicht im Kopf hat und die dann eben falsch irgendwie raus in die Welt trägt und die dann eben viel Schmerz und Kummer irgendwie dann bringen anderen Leuten. Dadurch habe ich gelernt, man versucht einfach Liebe zu haben, echte Liebe und die dann eben versuchen zu teilen. Und wenn jemand zuhört, geil, Mann, und ich freue mich für den. Und wenn keiner zuhört, dann halt nicht. Ja. Good luck.
Ja. Ja, und das ist so eins der schönsten Erkenntnisse eigentlich, ne? Und eigentlich auch toll, dass wir die Erkenntnis jetzt schon gemacht haben, die viele gar nicht in ihrem Leben machen dürfen auch, ne? Oder machen können.
Das stimmt. Instagram und alles, das connectet natürlich viel. Man lernt halt extrem schnell und sowas. Überleg mal, was wir für Informationen an einem Tag kriegen, habe ich, glaube ich, irgendwann gelesen, haben die Leute früher in ihrem Leben halt in ihrem ganzen Leben irgendwie bekommen. Wie schnell wir einfach Informationsflut zu Gesicht bekommen. Jeden Tag Instagram, man scrollt, scrollt, scrollt. YouTube-Ads, 5 Sekunden lang, mehr nicht. Und wenn auf Instagram bei dem Video, was du dir anguckst, nach 3 Sekunden nichts passiert, dann scrollst du schon wieder weg, weil es dir nicht schnell genug geht. Wie geisteskrank ist das eigentlich, was für eine Flut an Informationen jeden Tag bekommen. Und da kannst du entweder drunter brechen oder du versuchst einfach, dieses Phänomen ins Positive umzuwandeln und so viele positive Informationen wie möglich aufzusammeln und eben so schnell wie möglich zu lernen, dass du das selbst an dich übertragen kannst und so eben wachsen kannst, weißt du? Man kann es halt schlecht oder gut verwenden. Und ich versuche halt eben Seiten zu folgen, die mir halt sehr viel Mehrwert bringen in dem, was ich mir jetzt gerade irgendwie zum Ziel setze. Und dementsprechend wächst du eben sehr schnell. Das ist schon richtig, Mann. Das ist schon außergewöhnlich, dass sehr viele, sehr junge Leute sehr, sehr weit sind, was persönlich angeht. Weil du einfach auf jede Information, die auf der Welt existiert, zugreifen kannst. Auf fast jede natürlich. Aber einfach, dass du durch YouTube solches Steuerverständnis lernen kannst, weißt du? Dass du einfach alles lernen kannst, nur durchs Internet. Das ist cool.
Auch wie schnell wir an Infos kommen mit Training, Ernährung, auch und alles kostenlose Infos und qualitative Infos, wie viel Mühe sich da andere machen mit Vlogs und, heißt es eigentlich Vlogs oder Vlogs? Ich weiß es immer nicht, aber...
Ja, früher habe ich diese ganzen Informationen über den Sport aus irgendwelchen Zeitschriften geballert, weißt du? Das war, als ich noch irgendwie angefangen habe, vor 8 Jahren oder so. Und jetzt... Also jetzt mal, also viele verkaufen ihre Pläne und sowas und das finde ich cool, weil man irgendwie den Leuten einen Einstieg gibt. Aber Digga, du kannst auch einfach bei Google gucken, weißt du, was dir gerade passt irgendwie.
Und dann probier es aus und dann do it, ja.
Ja, richtig. Probier es aus, was irgendwie für dich passt und sowas und dann findest du den Flow für dich. Du kannst ja nicht denken, dass genau der Trainingsplan für 2,99 jetzt genau auf dich zugeschnitten ist. Du versuchst den, hast vielleicht durch das Geld ein bisschen Motivation, dass du jetzt 3 Euro ausgegeben hast und deshalb probierst du es jetzt eben aus. Aber zum Schluss musst du selbst für dich erkennen, Mann, was eben klappt und eben nicht. Und wenn du denkst, die 3 Euro, die du ausgibst, geben dir die nötige Motivation, um anzufangen, dann auch wieder Good Luck. So, das muss irgendwie von innen kommen.
Wie machst du es eigentlich momentan in deinem Alltag, dass du so ein bisschen deinen Geist in Balance hältst? Ich meine, es ist ja momentan alles ziemlich schwierig mit Corona und Lockdown und dieses ewige Tralala jetzt schon seit einem Jahr. Du gehst viel laufen, ne? Also pumpen geht ja schlecht.
Ja, das ist auch eine gute Frage, Mann, weil ich es oft eben auch nicht hinkriege, Mann. So ehrlich muss ich sein, Mann. Also oft habe ich eben auch beschissene Tage, wo ich mir, am Anfang habe ich eben viel zu viel mich in diese ganze Politik versucht reinzulesen und denke, welcher korrupte Wichser macht jetzt diese ganze Scheiße? Und ich denke mir, Bro, Mann, so, was labert ihr eigentlich jeden Tag für Mist? Und es wird ja jeden Tag noch viel schlimmer. Jetzt langsam verstehen die Leute, Mann, wie korrupt die Leute mit ihren Maskendeals sind und sowas, Mann. Da habe ich mich gefreut, dass es jetzt aufgeflogen ist. Langsam haben die Leute gesehen, dass Spahn sich irgendwie eine 4 Millionen Dollar oder Euro Villa gekauft hat, während er uns gesagt hat, dass wir unsere Geschäfte schließen sollen. Und langsam kommen diese Informationen auch irgendwie mal so an die Front. Aber das hat mich am Anfang voll ausgenockt. So. Das hat mich runtergezogen. Und da habe ich gemerkt, Bro, Mann, schmeiß dein Handy weg, Mann. So, und vor allem, guck nicht zu viel Medien, weil diese ganze Angstmacherei gerade, die macht dich einfach nur kaputt. Es ging mir auch schlecht dadurch, dass eben viele Geschäftspartner auch pleite gegangen sind und eben so ein bisschen weniger Business kam und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett eingebrochen ist. Ich habe tatsächlich letztes Jahr 30% mehr Umsatz gemacht als davor das Jahr. Aber trotzdem hast du halt viele, viele Sachen eben auch verloren. Auf der anderen Seite viel gewonnen, ist halt immer so. Aber Sport ist eine große Sache, die ich als Balance nehme, so wie sonst auch immer. Viel Meditation, viel mit Lea drüber sprechen und sowas. Einfach über die Sachen sprechen, die gerade in dir vorgehen. Das hatte ich vorher auch nie. Ich hatte nie jemanden, mit dem ich irgendwie über meine Gefühle gesprochen habe früher, bis ich sie getroffen habe. Das hat mir viel geholfen. Aber ansonsten, ja, viel Zeit in der Natur, Mann. Jetzt mit dem Rennen und sowas hat mir das viel gegeben, weil ich eben nicht im Studio sitze und die stickige Luft atme, sondern halt durch den Wald renne und da meine Sporteinheiten und sowas mache. Und versuchen einfach so nah wie möglich in deinem Kopf zu bleiben und nicht zu viel nach links und rechts zu gucken und zu merken, was macht der wieder für einen Mist und was sanktioniert der jetzt wieder und was beschließt der jetzt wieder für einen Mist, sondern tu das, was du tun kannst und versuch nicht das zu ändern, was du halt nicht ändern kannst. Und dementsprechend kann ich mich aufregen darüber, was wir für geisteskranke Abgaben haben in unserem Steuersystem. Oder ich hau halt einfach ab und mache mein eigenes Ding. So, du hast immer die Wahl, weißt du? Du bist immer dafür verantwortlich, was einfach passiert in deinem Leben. Und das musste ich halt extrem lernen. Und das versuche ich jetzt so zu implementieren.
Ne? Ja, dieses in Lösungen denken, ne? Und nicht in Probleme und vor allem nicht den ganzen Tag sich über alles beschweren und nichts ändern. Das ist, es bringt dich ja selbst auch nicht voran. Das ist so sinnlos. Also dieser Gedankengang.
Nee, es geht nur Energie. Ja, richtig.
Genau. Und wie fühlt sich es eigentlich an? Du begleitest ja ganz viele Leute zu ihrer Selbstverwirklichung. Ich meine, mich hast du ja auch begleitet, so mit den Shakern und mit den Pullis. Und das ist doch ein wahnsinniges Gefühl, auch wenn man das so mit begleitet. Also ich finde das total geil irgendwie.
Ja, das ist das Schöne an dem Job irgendwie. Und das gibt mir schon ein bisschen Sinn mit dem Ganzen, ne? Weil ich mich eben freuen kann, mit meinen Möglichkeiten irgendwie anderen noch zu helfen auf ihrem Weg und so. Das ist schon schön. Und wenn ich dann auf Veranstaltungen oder auf der FIBO-Messe oder sowas dann Leute sehe mit ihren Pullovern, die einfach tragen, guck mal, die laufen auf der FIBO-Messe, Mann, mit Pullovern rum, irgendwie von ihren Idolen und sowas. Und du weißt, oh, die Schmidt-Mafia hat da auch irgendwie einen Euro dran verdient und so. Dann denkst du, ja, Mann, das ist cool. Und die feiern das gerade, dass sie ja halt diesen Pullover einfach da anhaben, weißt du? Und die Jogginghose dazu. Und damit fühlen sie sich einfach gut gerade. Wo andere vielleicht schick aussehen, T-Shirt, Jeans und sowas, damit fühlen die sich geil. Und das bedeutet mir viel, Mann. Einfach, dass diese Leute diese Textilien tragen und denen es einfach extrem viel gibt. Ich meine, so ist es bei mir ja genauso. Ich trage ein Shirt und sowas und fühle die Message einfach da drin. Und das gibt mir Energie, man, für den Tag oder für die Herausforderung, die gerade ansteht. Und das ist das Schönste an dem Job, ehrlich gesagt. Immer halt diese Emotionen zu merken. Ne?
Ja, ihr habt eure Textilien ja auch ein bisschen erweitert auf diese Ketten auch und Armbänder. Mhm. Wie kam es eigentlich dazu? Also ich finde das total spannend mit dieser Energie, die dahinter liegt. Es gibt ja unterschiedliche Steine an den Ketten und Armbändern, für alle, die es jetzt nicht wissen. Und da beschreibst du das ja immer ganz unterschiedlich, auch mit den Balancen und.
Ja, das ist spannend. Das ist eigentlich nur dadurch gewesen, dass halt voll viele mich angeschrieben haben. Ey, wo hast du deine Edelsteine her? Woher den Stein? Ich habe halt immer irgendwo anders hin verwiesen oder sowas. Irgendwie da mal einen Link geschickt. Und dann merke ich, Alter, Bro, Mann, was bleibt dir eigentlich gerade alles irgendwie auf der Strecke? Und dann habe ich selbst irgendwie mal die passenden Steine irgendwie rausgesucht und die dann eben zum Verkauf angeboten. Versucht das nicht so geisteskrank zu bewerben, weil das immer noch irgendwie ein esoterisches Produkt ist und jeder muss da selbst irgendwie dran glauben. Aber trotzdem weiß ich, dass ich eben total vielen Leuten Mehrwert damit geben kann. Und deshalb bin ich froh, dass wir damit angefangen haben. Aber einfach nur, wie bei allen Sachen, die ich verkaufe. Ich trage die selber, nutze die selber, merke, die Leute finden es auch cool. Okay, dann verkauf das eben. Und so kamen diese Edelsteine eigentlich mit rein. Ne? Und so haben wir das eben auch erweitert, weil die Nachfrage einfach irgendwie da war und Leute haben es gefeiert. Freue ich mich.
Ja, ist total geil. Was mir gerade auch noch eingefallen ist, ich finde es damals, also du hast ja dann irgendwann diesen Cut gemacht von Bodybuilding zu normaler Fitness, wenn ich es so nennen darf. Ja. War es schwierig für dein Ego und für die eigene Eitelkeit, dass man so ein bisschen, ach keine Ahnung, mehr Körperfett hat? Und ich meine, wir sind ja schon alle krasse Spiegelaffen in dem Sport und man ist sehr eitel mit seinem Körper, finde ich, und man hat auch völlig das Bewusstsein verloren über einen normalen Körper, weil man, vielleicht war man, ich war vorher, glaube, viel, ja, nicht glücklicher mit meinem Körper, aber jetzt denke ich mir so, keine Ahnung, hast du einmal so Wassereinlagerung, denkst du dir gleich, oh krass, wie hast du das geschafft, so durch dieses innere Erlebnis und Bewusstsein, was du dir aufgebaut hast, dass du die Eitelkeit so ablegen konntest?
Die Zeit mit dem extremen Bodybuilding war mehr so bis 18 ungefähr. Und dann habe ich mit der Firma angefangen. Und dann habe ich gemerkt, wenn du deine ganze Energie auf zwei Teile aufteilst, dann hast du bei beiden Sachen nur halbschwangere Ergebnisse, weißt du? Deswegen habe ich da eigentlich angefangen, komplett alles, was ich habe, in die Firma zu stecken. Und Sport war eben nebenbei, in Anführungszeichen. Ich war trotzdem noch 6-7 Mal die Woche beim Sport und habe eben auf alles geachtet, eben was ich da gegessen habe und so weiter. Und sah trotzdem noch krank aus. Aber der Fokus war einfach woanders. Und ich würde sagen, erst als ich gemerkt habe, dass alles, was diesen Körperfettanteil will, mein Ego ist und mein Wille zum Vergleich und sowas, dann hat es angefangen, dass ich mich da komplett irgendwie von trenne und auch nicht mehr solche Essstörungen, sage ich mal, habe. Also ich denke, ich hatte nie Essstörungen, glaube ich nicht.
Ja, wir sind so Ernährungsnazis, ne? Also man isst irgendwie ein Kilo Fleisch am Tag. Und genau. Ja. Es ist
ja, aber ich verstehe halt, was, auf was für einen Punkt hinaus willst du. Man achtet halt jeden Tag irgendwie drauf, was man isst, damit man irgendwie nicht blöd aussieht und sowas. Und dann denke ich mir, Bro, man, so, du hast vielleicht ein krankes Sixpack, aber du bist im Kopf ein Wrack und fühlst dich scheiße. Was bringt dir das, Mann? So, nur damit du flexen kannst auf Instagram und irgendwie Leute dich toll finden und mit Feuer-Emojis auf deine Stories antworten und sowas. Dafür fixst du dich den ganzen Tag und versuchst einfach auf jede Kalorie irgendwie das abzuwiegen und sowas. Das bringt doch nichts, Mann. So, und dann halt, da als ich diesen Bruch hatte mit 21, da kam das Stück für Stück so. Und dann habe ich auch angefangen, vegetarisch, vegan zu essen, nachdem ich da in Peru war. Und dann war es sowieso vorbei mit dem extremen Muskelhype und sowas. Jetzt heute versuche ich einfach wirklich vollwertiges Essen zu essen. Weißt du, das, was meiner Seele irgendwie gut tut. So mit Sachen, wo ich anderen irgendwie kein krankes Leid irgendwie zufüge. Ich habe nichts gegen Leute, die Fleisch essen und sowas. Natürlich nicht. Auch nicht, nachdem dieses Seaspiracy Netflix-Doku jetzt hochkam. Jeder muss das für sich selber irgendwie wissen, ne? Aber trotzdem ist es wichtig für mich, dass Leute das irgendwie bewusst machen. Weißt du? Und nicht einfach irgendwie nur einfach nur Mist essen und sowas, sondern versuch einfach ein bewusstes Leben zu führen und dann kannst du ja machen, was du willst. Hauptsache, du fuckst keinen anderen damit ab irgendwie. Diesen ganzen Körper habe ich, glaube ich, da in der Zeit verloren, nachdem ich also diesen letzten Bruch irgendwie da, letzten Anführungszeichen, so mit 21 diesen Bruch da irgendwie hatte. Da habe ich langsam gemerkt, ey, es bringt dir, der geile Körper bringt dir nichts, wenn du dich innerlich scheiße fühlst.
Also und gar keine Energie hast, so, ne? Man sieht immer voll energetisch aus mit so einem krassen, niedrigen Körperfettanteil, aber du bist schon fix und fertig irgendwie, wenn du einen halben Tag nicht zu essen kriegst, wenn du einfach irgendwie einen Trip machst.
Und daran denkt man vielleicht nicht, wenn man die Leute halt auf Instagram sieht, die halt flexen halt mit ihrem Körper so. Die sehen vielleicht geil aus auf dem Bild, eben weil auch viele Filter noch drauf sind und so, aber du weißt vielleicht gar nicht, wie scheiße der sich fühlt dahinter. Und dann musst du eben gucken, was ist für dich erstrebenswert. Ist es halt das Ziel jetzt, was du dir setzt mit dem Körper, einfach, dass du das jetzt aufbauen willst und so, und das ist mega, das solltest du auch machen, wenn du das machen willst, aber mach das nicht zu deiner Realität und lass das nicht über dein eigenes Leben bestimmen, weißt du? So, du hast immer noch was außerhalb davon und das muss ich auch raffen. Es gibt immer noch irgendwas außerhalb von Arbeit, es gibt immer noch Leben, so, und den Mittelweg musste ich finden. Das war für mich viel schwerer, als dass ich irgendwann davon wegkommen musste, wie viel Körperfett ich habe. Dass ich anfange, aus der Arbeit rauszugehen oder mein Über-Hyper-Fokus nur auf die Arbeit zu setzen, sondern auch mal bewusst Zeit ohne irgendwie Arbeit verbringe und da auch mein Glück finde. Dass es nicht darum geht, dass ich x Euro Umsatz im Monat mache, sondern dass ich x Tage im Monat habe, in denen ich mich gut fühle und gute Gefühle habe und vielleicht ein bisschen Liebe teilen konnte und sowas. Das macht für mich jetzt einen guten Tag aus, einen guten Monat und nicht mehr, wie viel Para du scheffelst.
Du musst ja auch den Gedanken haben, wer bist du, wenn du nicht mehr diesen Körper hast? Der kann ja auch, du hast einen Unfall oder irgendwas, bist du dann nichts mehr wert, weil du deinen Körper nicht mehr hast? Oder wer bist du, wenn du keine Klamotten mehr anhast? Das ist ja im Endeffekt ist es unser Inneres, ne?
Ja, und viele versuchen eben auch damit zu kompensieren, dass man sich selbst nicht leiden mag, weißt du? Dann bauen die sich halt irgendwie einen Panzer auf, der halt von vielen gemocht ist und dann denkt man, okay, das ist jetzt gut geworden, dann mag ich mich jetzt, aber das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Wieso willst du eigentlich so krasse Muskeln haben? Wieso? So, frag dich das halt wirklich mal. Wieso brauchst du das? Wieso musst du halt jeden Tag zum Sportrennen zweimal am Tag am besten noch, ballerst dir ohne Ende das Essen rein und so? So, wieso brauchst du das? Und dann halt kommt irgendwann die Frage irgendwie will ich nur wen anders beeindrucken damit. Bei vielen, jetzt nicht bei allen. Viele machen das natürlich auch für sich und so. Und das ist auch Sinn der Sache. So, versuch deine eigenen Grenzen zu überkommen, Mann. Und versuch einfach zu gucken, wie krass ist dein Geist, dass du dir sowas aufbauen kannst und so. Aber dann schaff auch den Absprung wieder. Setz dir wieder neue Ziele und guck, was das Leben sonst noch so zu bieten hat. Also es würde mir jetzt nichts bringen, wenn ich mit 18 anfange, Bodybuilder zu werden und mit 58 immer noch. Aber irgendwie jeden Tag chase ich nur, dass mein Körperfettanteil unter 4% bleibt. Und ich verzichte auf so viele geile andere Sachen, die mir halt dann futsch gegangen sind. Vielleicht heirate ich nicht die Frau, so, die ich dann irgendwo getroffen habe.
Ja, oder du gehst nicht reisen, weil du deine 6 Mahlzeiten nicht vorkochen kannst. Oder genau. Ja, es klingt immer echt krass, wenn man sich das so vor Augen hält, aber es ist ja wirklich so. Oder du kannst nicht, wenn du reisen gehst durch die Natur, dann kannst du nicht jeden Tag pumpen gehen. Und das ist auch völlig boogie eigentlich, weil diese Erfahrung, die du da machst im Wald oder wenn du in irgendeinen Waldsee baden gehst oder so, das ist in dem Moment viel, viel geiler, als eine Runde pumpen zu gehen. Klar, das Training ist total wichtig, auch für uns. Wir sind ja irgendwie auch abhängig. Aber diese ganzen Erlebnisse, dass man die sich entgehen lässt, weil man irgendwie zwanghaft 7-mal pro Woche trainieren gehen muss, es ist schade. Es ist wirklich.
Aber ich verstehe es, weißt du?
Ja, ich auch.
Weil das Kranke an dem Bodybuilding ist halt, dass du halt immer professioneller arbeiten kannst, Mann. Du weißt ganz genau, wie du zum Ziel kommst. Du weißt ganz genau, ich esse in dem Zeitabstand, ich nehme x Protein, x Kohlenhydrat, x Fett und ich trainiere x Tage in der Woche, x Muskelgruppen, wie auch immer. Und du weißt, dass die Perfektion davon irgendwie dich zum Erfolg bringt und so schnell wie möglich zum Erfolg bringt. Und wenn das Ego das einmal gerochen hat, Alter, dass es so möglich ist, dann yalla, aber Vollgas und du versuchst immer noch an jeder Schraube noch besser zu drehen. Jede Minute Schlaf wird optimiert, jedes Gramm wird nochmal abgewogen und sowas. Und dieser Perfektionismus ist es, glaube ich, was sich dann so voll in diesen Flow irgendwie reinzieht und vielleicht nirgends mehr rauslässt.
Ja, du versuchst so berechenbar zu sein und deine Seele und dein Inneres ist einfach nicht berechenbar, weil wir ständig wandelbar sind durch neue Einflüsse und Umstände und es auch so was Schönes ist, dass man ständig spontan eigentlich sein kann, aber durch dieses Bodybuilding wirst du, also ich finde, man muss aufpassen, ich war auch schon drin, dass man nicht so krank, zwanghaft wird und dadurch das Leben verpasst.
Ja, deeper Punkt, ne? Also versuche das Beste irgendwie raus mitzunehmen aus der Zeit. Aber ich meine, ich kenne es ja an mir selber, wie schwierig das ist. Ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, diese ganze Work Ethic so vom Bodybuilding zu transkribieren auf meine Arbeit, so auf meinen Job jetzt, den ich irgendwie ausübe. Das hat mir viel gegeben und dass es dadurch nicht so zu einem schweren Umschwung irgendwie kam, weil ich den einen Extremismus in den anderen Extremismus umgewandelt habe und dann wurde es erst schwierig anschließend. Ne? Aber das muss jeder für sich selber durchmachen und du kannst den Leuten jetzt nicht im Podcast sagen, oh, das ist schlecht, schlecht, schlecht und so weiter. Jeder muss es selber durchmachen. Du kannst jetzt hier vielleicht als Zuhörer die Erfahrung irgendwie mitnehmen, die andere gemacht haben, aber wenn du dich gerade selbst in der Situation findest, dann musst du einfach selber mit dem Kopf gegen die Wand fahren. Ich konnte das zum Beispiel weniger, dass ich von anderen von den Lektionen irgendwie lernen konnte. Das kann ich jetzt eher, wo ich ein bisschen reflektierter bin. Aber ich dachte, ich bin so ein Dickkopf, oh, ich kann das alles viel besser als du und ich mache das jetzt halt einfach auf meine Weise. Und dann habe ich selbst für mich gemerkt, dass ich halt auch einfach auf die Schnauze fallen musste, um das dann zu raffen, dass ich nicht gottgleich bin und alles einfach kann.
Ist ja auch so unterschiedlich. Die einen machen es beruflich und die anderen wollen damit noch mehr erreichen und die anderen machen es einfach nur, um sich fit zu halten. Es sind ja sehr so ein weites Spektrum. Und Mike Sommerfeld würde jetzt wahrscheinlich sagen, es liegt an dir, wie sehr du es wirklich willst.
Ja, das ist richtig. Ja.
Und das ist auch alles so ein deeper Punkt, weil dieser Spruch, der trifft einfach für alles immer zu, finde ich. Genau. Du hast gesagt, du hast damals dann aufgehört, Fleisch zu essen, weil du sehr viel Fleisch gegessen hast. Warst du erst vegetarisch und dann vegan wahrscheinlich, ne?
Das hat angefangen, als ich diese Zeremonie, die Ayahuasca-Zeremonie in Peru gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich bin mit meinem Freund da getravelt, der war halt Vegetarier, Veganer und da habe ich mein letztes Steak gegessen in Peru, weil ich mich auf diese Zeremonie halt vorbereiten musste. Da habe ich 3 Wochen lang dann nur oder 2 Wochen lang nur Gemüse und Früchte gegessen, weil das Ding ist, und das ist ein bisschen deeper halt für diese Zeremonie, wenn du halt Fleisch in deinem Körper hast, dann ist es weniger dieses physische Fleisch, sondern es geht mehr darum, welche Emotionen hatte das Tier, bevor es geschlachtet wurde, bevor es diese Welt halt verlassen hat. Und das ist halt Todesangst. So, und wenn du in dieser Ayahuasca-Zeremonie halt immer noch ein Stück Schwein oder sowas in deinem Körper hat, was übrigens abnormal lange braucht, um irgendwie zu verwesen in deinem Körper, dann hast du immer diese Todesangst in dir. Und das wollte ich während meiner DMT-Erfahrung nicht haben, auf jeden Fall. Und da habe ich 2 Wochen vorher aufgehört, Fleisch zu essen. Und das habe ich dann irgendwie auch weiter durchgezogen, weil ich anschließend nach dieser Erfahrung so geerdet war, dass ich gemerkt habe, irgendwie für mich, und ich will niemandem auf die Füße treten, aber für mich ist es irgendwie nichts, dass ich anderen Leid zufüge, nur damit ich irgendwie was zu essen habe. Und dann habe ich noch die gesundheitlichen Erfahrungen bei mir gemerkt, über die man sich ausstreiten kann. Und dann habe ich es halt irgendwie so durchgezogen. Es ist natürlich so, dass ich immer auch nochmal ein Eis esse oder sowas, weißt du? Aber ich habe echt schon ewig kein Fleisch mehr gegessen. Einfach, weil ich auch merke, danach habe ich voll die Bauchschmerzen und sowas. Und ich finde es eklig irgendwie. Also es ist wie, wenn ich dich jetzt essen würde, weißt du? Das bringt mir irgendwie nichts.
Ist echt krass. Also durch diese Zeremonie hast du es dir praktisch dann, kam es dazu.
Ja, weil ich dann anschließend gelernt habe, dass wir wirklich alle verbunden sind. Wir sind wirklich alle eins, genauso wie diese Spinne hier. Ich habe nie wieder eine Spinne getötet anschließend. Ich habe die einfach aus der Wohnung dann freigelassen und gesagt, ey Bro, du bist hier gerade falsch abgebogen. Viel Glück weiterhin, ne? Aber ich hab einfach verstanden, Digga, wenn ich jetzt diese Kuh esse, ist es wie wenn ich einen Teil von mir selber esse. Das ist Kannibalismus, Alter. Also für mich ist das so, weißt du? Da hat ja jeder seine eigenen Gründe. Und ich verstehe auch das Ökosystem und sowas. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, dass der Mensch so arrogant ist, um zu denken, dass er über allem steht und deshalb alles schlachten und essen kann, in Massen. Und ja, da stehe ich auf jeden Fall extrem gegen, aber ich habe nichts gegen Leute, die Fleisch essen, wenn die es bewusst machen und sowas, weißt du. Ich habe auch nichts gegen Jäger. Lea ist da ein bisschen anders, aber ich habe zum Beispiel nichts gegen Jäger, die eben das Ökosystem noch viel besser verstehen, als ich es tue und dann eben vielleicht hier den Elch töten, weil er viel zu über... Es ist populiert oder einfach viel zu viele Elche da sind gerade und von den Rindern gefressen werden oder Berglöwen auf kranke Weise. Und vielleicht ist es so besser für den und sowas. Hat alles irgendwie seine Richtigkeit und Art und Weise. Hauptsache, wir machen die Sachen, die wir tun, einfach bewusst. Das ist mir echt am wichtigsten. Weißt, was du da gerade tust und machst nicht einfach nur einfach so, weißt du? Kauf nicht dieses ekelhafte, geisteskranke Lidl-Fleisch, Mann, wo 5 Antibiotikaspritzen in die Pute geballert wurden, nur damit es noch schneller wächst und du noch schneller du noch mehr Geld aus dieser einzelnen Pute rausholen kannst. Und dass diese kleine Pute unter geisteskranken Umständen irgendwie auf deiner Farm hochziehst und sowas. Das ist irgendwie ekelhaft für mich. Und das habe ich anschließend halt gemerkt. Ich war ja vorher genauso. Ich habe 1 Kilo Fleisch am Tag gegessen, Mann, und 1 Kilo Magerquark jeden Tag, wirklich. Weißt du? Ja, aber dann anschließend, als ich das gerafft habe, habe ich mich von mir selbst irgendwie angewidert. Ja. So.
Ich würde es auch heute nie wieder so machen, ey. Und wie kam es dazu, dass du so eine Zeremonie gemacht hast? Das ist ja auch voll eine krasse Entscheidung eigentlich.
Ja, das ist spannend. Also mein Kumpel hat mir natürlich erzählt davon und sowas. Der hat das auch schon mal vorher gemacht, diese DMT-Ayahuasca-Erfahrung. Aber ich habe für mich gemerkt, und der hat mir das bestätigt, dass ich halt an einem Punkt bin, wo mir das jetzt wirklich was bringt. So, ich bin schon reflektiert, ich meditiere viel und sowas und wollte einfach aufs nächste Level kommen so damit. Ne? Und einfach aus der Begeisterung von deinem Geist, irgendwie habe ich das gemacht, weißt du? Ich wollte einfach noch mehr zu meinen Gefühlen stehen, wollte meine Gefühle noch mehr unter Kontrolle haben damit, wollte noch mehr dieses große Ganze verstehen, diese allumfassende Energie, die uns irgendwie umgibt und sowas, und wollte ja noch mehr Verbundenheit und Liebe spüren. Und genau das habe ich auch aus der Zeremonie mit rausgenommen. Ne? Ich habe es jetzt nicht gemacht, damit ich mal mit meinen Problemen irgendwie klarkomme. Einige gehen da in so eine Ayahuasca-Zeremonie rein, um irgendwie Depressionen zu lindern und so. Aber für mich war das mehr, ich habe meine Probleme gelöst, weißt du, und dann wollte ich auf das nächste Level kommen und noch mehr Verbundenheit und Liebe und sowas fühlen. Und dafür war es perfekt.
Oh, krass, okay. Ganz schön deep.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist deep, aber es ist nicht für jeden was auf jeden Fall. Also finde ich, weil das halt wirklich die stärkste Droge auf der Welt ist. So, ne? Also Ayahuasca und DMT ist das härteste irgendwie, was es gibt, um da irgendwie sein Bewusstseinszustand irgendwie noch zu vertiefen und sowas. Deswegen würde ich das halt niemandem empfehlen, der sich vorher noch nie wirklich reflektiert hat und so. Für mich war das ein Meilenstein auf einer ganz, ganz langen Reise, als ich meine Eltern getrennt haben, begonnen habe, dann mit 13, als ich angefangen habe zu arbeiten, vertieft habe, mit 15, als ich das erste Buch über positive Gedanken in die Hand genommen habe, noch weitergeführt habe und dann durch diese ganzen Brüche und Rückschläge und sowas dann ein Stück weit abgeschlossen habe, ne? Und dieses Kapitel dann hinter mich gelassen habe von dieser nicht achtsamen Art, mein Leben zu führen und von dieser sehr ego-getriebenen Art, mein Leben zu führen. Ich muss immer der Beste sein, immer der Größte und immer der Schnellste und, weißt du, mich immer daran irgendwie an den Parametern gemessen. Aber jetzt will ich einfach nur glücklich sein. Also, und wenn du der Größte und Schnellste und Tollste sein willst, dann viel Glück, Mann, dabei. Also ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. So. Aber mich interessiert das irgendwie nicht mehr so krass.
Okay, krasse Erfahrung. Ich habe immer zum Schluss noch so 2 Fragen, die ich eigentlich immer stelle. Was sind deine 3 wichtigsten Tugenden im Leben? Das ist interessant, weil du hast ja auch 3 Wörter auf deinen Unterarm tätowieren lassen, ne?
Ah ja. Trust, Loyalty, Honesty. Das ist, ja, ich glaube, damit kann ich schon ganz gut beantworten. Das war wirklich in der Zeit, wo ich eben, das war kurz so an meinem ungefähr 20, glaube ich, war ich da. Da hatte ich mir die tätowieren lassen, einfach, wenn mir das wichtig war mit Geschäftspartnern und einfach Menschen generell im Leben, Vertrauen, Loyalität und Ehrlichkeit. Ja, das würde ich so unterschreiben.
Und du hast gemerkt, dadurch, dass du es praktisch immer auf deinem Unterarm trägst, wird es dir nochmal bewusster jeden Tag?
Und vor allem dadurch, dass ich es immer sehe, jeden Tag, handle ich nicht anders. Also bin ich einfach kein Arschloch, ne? Ich glaube, ich wäre erfolgreicher, wenn ich ein bisschen mehr Arschloch wäre, ehrlich gesagt. Also ich wäre erfolgreicher, weil ich vielleicht Preise anders mache oder anders mit Kunden umgehe und vielleicht ein bisschen zielgerichteter durchs Leben gehe. Aber ich versuche einfach, meine Reise so zu genießen. Und wenn ich einfach geschäftliche Entscheidungen treffe, dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen Geld auf der Strecke lasse, aber ein bisschen mehr Spaß habe dabei, dann bin ich zufrieden mit der Entscheidung, ne? Und dann bereue ich das nicht. Und ich versuche einfach, niemanden abzuziehen oder sowas, habe ich noch nie gemacht. Und versuche einfach, ein ehrlicher, guter Mensch zu sein, weil ich auch will, dass diese ehrliche, gute Energie zu mir zurückkommt. Wenn ich wüsste, ich würde den jetzt abziehen mit irgendwas oder verarschen oder wie auch immer, dann würde das zehnfach zu mir zurückkommen. Also das bewahrt mich eigentlich vor diesen ganzen Sachen, weil ich viel zu viel Respekt habe vor dieser ganz großen Energie und viel zu dankbar bin für diese ganze Energie, was sie mir eben auch in den letzten Jahren irgendwie gegeben hat. Also wie oft habe ich schon dran gedacht, wie geisteskrank ist das, was ich hier jetzt gerade irgendwie erfahre, aus Zufall, so weißt du. Wie oft war ich am Monatsende irgendwie so broke, dass ich meine Miete nicht bezahlen konnte und dann auf einmal fährt mir jemand gegen das Auto und ich bekomme fast genau den Betrag, um meine Miete zu bezahlen und die Stromkosten oder sowas. Und das war so oft der Fall, dass es einfach nicht mehr realistisch ist, dass es Zufall ist. Und deswegen ja, versuche ich einfach in Demut irgendwie vor dieser ganzen Energie zu leben und noch liebevoller irgendwie durch die Welt zu gehen, damit das einfach irgendwie mir bestehen bleibt.
Ja, und durch diese Art schaffst du ja auch andere Menschen davon zu, also die anzusprechen und denen das bewusster zu machen, weil du dadurch das natürlich auch unglaublich reflektierst, deine ganze Art. Das ist auch extrem
ja,
wichtig.
Ja, und ich versuche es halt wirklich ehrlich zu machen, weißt du, ich versuche kein Ra-Ra-Guru irgendwie zu sein, der irgendwas, weißt du, der sowas irgendwie macht. Es gibt genug davon und gibt viele, die das auch sehr, sehr gut machen. Aber ich habe auch gar keine Energie, irgendwie vielen Leuten so da irgendwie durchzuhelfen oder irgendwie mich dadurch zu profilieren. Für mich ist das wieder mehr Ego und sowas, ne? Aber viele machen das auch sehr gut, die eben Leuten auf dem Weg helfen und so. Aber mein Weg ist es einfach nicht. Ich mache mein Ding. Ich versuche, dass ich mich selbst irgendwie erstmal auf die Kette kriege. Und wenn Leute mir zuhören und sich freuen und denen was gibt, wenn ich irgendwas sage oder irgendwas teile oder wie auch immer, dann ist es mega. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie versuche, da mich irgendwie zu profilieren durch.
Ja, und das merkt man auch, dass da so viel Echtheit dahinter steht und dass du dafür dastehst. Das
freut mich.
Ja. Ja, meine letzte Frage ist immer noch so, was ist denn dein Lieblingsessen? Du postest manchmal ja auch krasse, geile Stories, wo man sieht, oh, vegetarisch, vegan kann auch extrem geil sein.
Ja, Mann, wir kochen vielen geilen Scheiß hier. Ich koch gerne. Wir hatten ehrlich gesagt mal vor, ein Kochbuch zu machen. Aber dann, als wir die Idee hatten, ein Kochbuch zu machen, habe ich auf einmal gar nicht mehr gekocht, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe dadurch. Dann habe ich keinen Bock mehr. Ich liebe es mittlerweile, Brot irgendwie zu machen. Dadurch machen wir uns eine ultra geile vegane Pizza. Das liebe ich zum Beispiel. Ich liebe Kichererbsen in Kokos, Sojasauce mit Reis und Spinat. Das gleiche mit Gnocchi statt Reis. Das sind so Sachen, die wir ultra gerne essen, ehrlich gesagt. Ja. Selbstgemachtes Brot, so, das steht gerade am Top of the List.
Auch, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man es kauft. Ne? Das ist auch das in ja, der Hand zu halten, dann, ne? Diese Konsistenz auch. Und ja. Na, du hast ja auch durch das Reisen ganz unterschiedliche orientalische Einflüsse auf Ernährung und Essen. Ne? Da weiß man mal, wie viel geiles Essen es auch wirklich gibt und was Gewürze ausmachen und das Ganze. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat mir auch schon viel gegeben. So gerade diese Pakistaner, Alter, die einfach unglaublich viel nur auftischen und sowas. Ne? Das hat mich echt berührt so am Essen, dass die das wirklich zelebrieren. So, ne? Wir Deutschen, wir schlachten einfach schnell alles rein, damit wir noch mehr irgendwie am Tag erreichen können, nicht so viel Zeit irgendwie damit vergeuden. Aber die setzen sich einfach hin als ganze Familie, kochen geisteskrank große Mengen, gerade wenn Gäste da sind, und zelebrieren das einfach, dass man es zusammen isst und dass man überhaupt Essen hat.
Das sind wir gar nicht gewohnt, ne? Das ist auch, dass da alle, keine Ahnung, alle dritte Generation sich da alle 30 Leute zusammensetzen und es so krass viel Essen gibt und so viele unterschiedliche und jeder hat so mit Herzensliebe gemacht. Und wir Deutschen sind ja oft so, yo, ich kaufe hier beim Bäcker noch schnell einen Kuchen und let's...
Ja, und wie oft erwische ich mich dabei, wenn ich am Laptop sitze und nebenbei was esse dabei, weißt du, während ich irgendwie was arbeite und so. Wie unbewusst esse ich dann dabei und sowas.
Das,
ja. Aber wir sind alles nur Menschen.
Ja, das stimmt. Aber das habe ich mir jetzt auch voll versucht abzugewöhnen, dass ich das Essen irgendwie so bewusster wahrnehme. Ich will auch nicht mehr so im Stehen essen und so gehetzt, sondern dass man sich auch die Zeit nimmt, weil es geht auch übelst auf die Verdauung, wenn du immer so gestresst isst und alles so runterschlingst und ja.
Ja, true. Wir sind alles Menschen. Wir machen alle Erfahrungen, wir lernen alle weiter und haben bestimmt noch lange nicht ausgelernt. Aber Stück für Stück können wir weiter.
Dann, Hendrik, danke ich dir für das liebe Gespräch.
Gerne. Ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Es war auf jeden Fall sehr prägend und ich habe selber auch wieder total viel dazugelernt. Danke für deine Einblicke auch und für deine Offenheit, über alles zu reden.
Ja, gerne. Ich denke halt nur, wenn wir halt ehrlichen Kram reden, bringt uns das auch irgendwie. Weißt du, jeder kann über seinen Erfolg und sowas labern und jeder kann sagen, wie toll er ist, wenn er irgendwie Podcasts aufnimmt. Aber ich finde, es bringt nur was, wenn wir irgendwie auch Mensch bleiben, versuchen mit dem Zuhörer irgendwie zu connecten, weißt du, weil wir wirklich jeder Menschen sind irgendwie. Und es bringt nichts, uns irgendwie toller darzustellen. Das ist nur unser Ego, was irgendwie sagt, ey Mann, ich muss jetzt hier flexen, damit die Leute mich toll in Erinnerung haben. Es gibt vielleicht viele, die finden mich scheiße oder sowas, weißt du, das ist für mich auch okay. Hauptsache, ich bin ehrlich, ich bin nicht so, und dann kann ich mir nichts vorwerfen.
Ja. Dein Podcast etc., dies, das, haue ich auch alles noch in die Shownotes. Also.
Das freue ich mich.
Damit wir das verbreiten, die Message. Sehr schön.
Juli, danke dir.
Dann viel Erfolg beim Piano verkaufen und passt auf euch auf, ja.
Danke dir. Bis bald. Danke dir.
Der Marcel Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the Spain barrier, otherwise you will never get there.